Hallo
und herzlich willkommen
zu Lukas,
dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit Stanley Kubricks Science-Fiction-Klassiker 2001: A Space Odyssey.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das bist du.
Das bin ich, richtig. Ja. Herzlich willkommen zu unserer 16. Folge.
Ja.
Wir mussten es gerade nochmal in Erfahrung bringen, wie viele Folgen denn das jetzt schon sind.
Ja, das darfst du nicht sagen. Du musst genau, du musst den Eindruck vermitteln, als ob du genau Bescheid weißt.
Im Stoff wären, ja, genau.
Mir ist übrigens gerade aufgefallen, ganz kurz nochmal so zum Einwerfen, dieses, das schneiden wir nicht raus, lass mal drin, dieses Intro, ne, das, herzlich willkommen zu Lukas.
Ja.
Das ist ja im Prinzip schon im Intro eigentlich drin. Weißt du, ich sag das jedes Mal.
Das stimmt, Prinzip, richtig. Ne? Ja.
Aber doppelt hält besser.
Ja. Ne? Manche konzentrieren sich vielleicht auch sehr auf die Musik, die sehr, sehr gut ist.
Ja.
Was wir auch gerade wieder mal feststellen mussten, als wir uns nochmal so ein bisschen eingeschworen haben auf die kommende, jetzige stattfindende Folge.
Vielen Dank nochmal an Tom Osaka Rising und Stefan natürlich.
Klasse Arbeit. Kann man auch mal bei Instagram besuchen. Sind ein paar ganz tolle Clips hochgeladen.
Ja.
Und hoffentlich dann, wenn das kulturelle Leben wieder zum Leben erwacht, dann vielleicht auch mal bei einem kleinen Gig.
Absolut. Ich kenne niemanden, der so cool das Wort Gig ausgesprochen hat wie du gerade. Wunderbar. Ja, geil. 16. Folge. Freust du dich?
Ich freue mich auf die Folge und auf die Besprechung des Films. Denn es steht das nächste Schwergewicht Stanley Kubricks bevor. Hm. 2001 Space Odyssey oder 2001 Odyssee im Weltraum im deutschen Titel. Und ich muss sagen, ich habe den Film in den letzten 5 Tagen wieder 2-mal gesehen. Also ich sehe die Filme jetzt, die ganzen Kubrick-Filme eigentlich alle zum ersten Mal. Hm. In relativ kurzer Zeit, immer kurz vor dem Podcast. Hm. Aber ich bin froher Erwartung. Ich habe schon gesehen, dass wir beide ganz ordentlich was zusammengeschrieben haben während der Sichtung.
Ja.
Ich denke mal, das wird ein ganz spannendes Gespräch. Ich glaube und ich hoffe, dass es auch vielleicht etwas konträr werden könnte. Ich versuche im Späteren dann vielleicht einen etwas zwiespältigeren Standpunkt einzunehmen. Mal sehen, ob ich das durchziehen kann.
Ja, dann streiten wir uns. Und dann war das die letzte Folge von Lukas mit der 16. Fett. Sehr, sehr gut. Alles klar. Ja, 2001 von Stanley Kubrick, hast du es ja bereits gesagt. 1968 kam das Ding. Entschuldigung, in die Kinos. Ein absolut großer Film, der noch heute relativ große Wellen schlägt, kann man vielleicht sagen. Und ich würde sagen, jetzt so in einer vielleicht größeren Betrachtung, wenn man sich so das Gesamtwerk von Stanley Kubrick anschaut, wahrscheinlich so der Film, der als so der komplizierteste, der schwierigste vielleicht auch wahrgenommen wird. Und da werden wir mit Sicherheit darauf eingehen, warum das so ist und was für Gründe das hat und wie man vielleicht dann vielleicht zu einer einigermaßen befriedigenden Interpretation kommen kann mit diesem Werk.
Ja, nochmal bezüglich des Punkts, dass das ein sehr, sehr komplizierter Film sein könnte, ein sehr, sehr fordernder Film. Von den Gedanken habe ich mich auch so ein bisschen leiten lassen. Man hat ja immer ab und zu mal gehört, da ja auch Tom Walter großer Fan des Films ist, dass es schon ein Brett ist. Und dahingehend habe ich etwas andere Erwartungen gehabt, als jetzt vielleicht es dann tatsächlich waren, wenn man so an Filme denkt wie Shining oder A Clockwork Orange, die auch inhaltlich sehr gefüllt sind und durch sehr viele so innere Zäsuren einen zum Nachdenken anregen oder andere Wege einschlagen, da fand ich, dass das bei Space Odyssey gar nicht mal so exzessiv ausgelebt wurde. Es war schon also ein sehr, sehr ruhiger Film, ein sehr, sehr, also gar nicht negativ konnotiert, aber ein langer Film, ein so ein lang atmender Film, der aber letztlich, und das ist auch logisch, dadurch, dass es sich auch der Film natürlich auch im Weltraum befindet, der dann so eine große, aber auch eine große Leere erzeugt und die das typische Kubrick-Distanz in Kombination mit dem Weltraum, hat dann schon noch mal ein anderes Gefühl erzeugt, als ich das eigentlich gedacht hatte. Ich dachte, das wird jetzt ein dichter, voller Epos, der ja alle im Sekundentakt mehr oder weniger, sage ich mal, so ein philosophisches Feuerwerk abfeuert, das einem vielleicht der Kopf platzt, aber man muss sich schon viele Sachen so ein bisschen herbeiziehen, da der Film ein, ja, nichts irgendwie auf dem Silbertablett serviert, das vielleicht schon gerade in Bildern, aber die Aussage dahinter ist dann doch sehr, sehr abstrakt und offen und werden wir vielleicht auch noch tiefer drauf zu sprechen kommen, wenn es um die Interpretation geht, die ja dann doch schwerer ist als gedacht, wenn man sich der Aufgabe stellen möchte, den Film für sich irgendwie in ein kohärentes Bild zu packen. Ja, dahingehend waren meine zwei Rezeptionen sehr aufschlussreich, war auf jeden Fall ein neuer Kontakt mit dem Medium Film, hatte ich, glaube ich, so noch nicht in einem Science-Fiction-Film. Gerade, wir hatten ja auch Alien besprochen im Sommer. Das ist eine ganz andere Nummer. Auch um jetzt so dieses Weltraumgeschehen aufzugreifen, das Weltraumgeschehen dystopisch oder utopisch, je nachdem, aufzuarbeiten, ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja, also um es schon mal vielleicht vorwegzunehmen, mich hat der Film tatsächlich mit gemischten Gefühlen zurückgelassen. Aber ja, bevor wir da vielleicht mehr drauf eingehen, wie ist denn dein Rezeption?
Das ist ganz kurz, das ist ganz wunderbar, dass du das alles jetzt schon gesagt hast, weil ich habe mir vorweggenommen, also ich habe mir vorgenommen, dich direkt zu fragen, du hast den Film jetzt zum ersten Mal gesehen, wie war es denn so? Okay. Das ist wunderbar, dass du das alles jetzt schon gemacht hast und mir das weggenommen
konditioniert.
Hast. Genau, ja. Bei mir war das natürlich ein bisschen anders, also meine Erwartungshaltung war, also ich hatte im Prinzip jetzt keine große Erwartungshaltung mehr, weil ich den Film einfach schon ein paar Mal gesehen habe bisher, aber ich habe den jetzt innerhalb der letzten Wochen auch nochmal zweimal gesehen, unter anderem ich habe ihn einmal gesehen vor einer Woche. Und heute nochmal, direkt vor der Aufnahme im Prinzip nochmal und mir da noch ein paar Notizen gemacht und noch geguckt, ob ich noch irgendwas finde. Von daher war ich jetzt nicht überrascht von dem, was da kommt. Ich habe mich eher drauf gefreut, würde ich sagen. Ne? Ich habe, im Prinzip kann ich das bestätigen, was du jetzt schon gesagt hast. Also es ist ein sehr langatmiger Film und da gibt es teilweise Sequenzen, wo die Kamera ewig lang draufgehalten wird und du siehst diese Maschinen da arbeiten und so. Ne? Da werden wir noch ein bisschen besser drauf, genauer drauf eingehen bestimmt. Begleitet von dieser Musik oder teilweise auch von so einer kompletten Ruhe, gerade im späteren Teil des Films. Ne? Und das kann schon sehr langatmig sein, aber ich genieße das irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe da kein Problem damit. Und ich glaube auch bei der ersten Rezension, bei der ersten Rezeption des Films, war es nicht so, dass mich das gelangweilt hat, sondern es war eher so ein Staunen über die Schönheit dieser Maschinen auch, ne, und dieser Bilder, gerade dann die Farbgestaltung im späteren Teil und auch auf dem Board. Also man kennt ja, wenn man sich auch auf YouTube umschaut und da irgendwelche Internetseiten besucht oder so, man kennt ja tausende von Bildern aus diesem Film, ne? Also ich muss ja nur diesen Astronauten, der durch diese Schleuse geht, durch diese weiße Schleuse, das kennt man einfach, auch wenn man den Film nicht gesehen hat. Ne? Das sind so, oder ganz ikonisch ist natürlich das Hell, ne? Dieses Auge, dieses rote Auge. Ne? Das habe ich sogar als Handy-Hintergrund eine Zeit lang gehabt, weil ich das ganz witzig fand. Also von daher, ich fand es nach wie vor absolut beeindruckend, großartig und gleich werde ich erzählen, warum und mal gucken, ob es zu Kontroversen kommt dann im Verlauf des Gesprächs.
Wir könnten ja vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal etwas Kontext liefern, um was es denn ungefähr so geht.
Da bin ich gespannt, wie du das machst.
Ich fange einfach mal am Anfang an, denn der Film beginnt sozusagen beim Beginn der Menschheitsgeschichte, könnte man fast sagen. Oder da beginnt er nicht. Es kommt erstmal wie so ein Präludium, wie erstmal ein Vorspiel, wie eine Ouvertüre, könnte man sagen. Ein großes Nichts, untermalt von Musik, ich glaube, ein paar Minuten lang. Und dann folgen Sequenzen einer prähistorischen Welt. Man sieht so kahle, karge Steppenbilder. Und da gibt es so eine kleinere Gruppe von Primaten, also Menschenaffen, ich bin da nicht ganz sattelfest,
wie
die Bezeichnungen sind. Und genau, die leben da in einer Gemeinschaft und ja, entdecken so langsam das Menschwerden durch einen ja, Monolithen, der eines Tages inmitten ja, ihres Unterschlupfes oder ihrer, ja, also die wohnten da zwischen so zwei Felsen in so einer Art Schlucht. Und da stand auf einmal am frühen Morgen ein Monolith, ein großes, quaderförmiges Gebilde, schwarz, ja, unnahbar, unantastbar, ohne irgendwelche Aussage, stand da einfach so und ja, danach haben diese Primaten zum Beispiel entdeckt, dass man ja sich Werkzeuge aneignen kann. Zum Beispiel ein Knochen, der wurde dann zum Werkzeug, um irgendwelche Schweine sind's oder so, irgendwelche Paarhufer zu töten, oder dann letztendlich die andere Schar an einer anderen Primatengruppe zu vertreiben und so weiter. Und dann kommt ein ganz scharfer Cut, so ein Match-Cut ist es eigentlich quasi. Ein Knochen wird nach oben geworfen, auch ein sehr ikonisches Bild oder eine sehr ikonische Sequenz. Und auf einmal befindet man sich im Weltraum und sieht dort ein ja, irgendein Weltraumobjekt. Ich kann nicht genau sagen, was es sein
Das ist,
soll.
glaube ich, ein Satellit.
Ein Satellit
Ja.
sieht man da durchs Weltraum schweben. Genau, und also man ist dann auf einmal in der Zukunft, also 4 Millionen Jahre quasi später, könnte man sagen. Und dahingehend treibt das, ist es natürlich schon ein großer Cut und man muss es mal ein bisschen das Ganze kontextualisieren. Dadurch, dass dann wieder ein Monolith irgendwo auftaucht auf den Mond und eine ja, Mission gestartet wurde, die dann ja, zur Erschließung oder zur weiteren wissenschaftlichen Nachforschung des Monolithen auf den Mond kommen muss, das Ganze wird schon sehr gesellschaftskritisch ausstaffiert. Da geht irgendwas schief und dann sind wir nochmal in einem Geschehen 18 Monate später, auch wieder im Weltraum, aber diesmal auf dem Weg zum Jupiter in einer ja, größeren Weltraumkapsel, in der sich dann ja fast schon eine spielfilmartige Begebenheit ereignet. Muss man dazu sagen, dass das vorher die erste Stunde oder die ersten 1,5 Stunden gar nicht so spielfilmhaft sind. Und dann, ja, gibt es dann halt die Maschine, die du schon erwähnt hast, diese künstliche Intelligenz Hell, mit der dann so ein paar eigenartige Dinge passieren. Und gerade in der letzten Viertelstunde wird dann nochmal der Monolith zu einem zentralen Element. Und das zieht sich eigentlich immer so durch, dass eigentlich durch diese ganzen einzelnen ja, Schauorte, Standorte, irgendwo immer dieser Monolith im Raum steht, im wahrsten Sinne des Wortes, oder auch einfach, dass ja so dieser Vorantreiber ist der Handlung. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen kontextualisieren, um was wir jetzt eigentlich gerade reden, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen oder den Film nicht kennen, wovon ich fast nicht ausgehe, da wir, denke ich mal, nur geschultes Zuhörerinnen und Zuhörer haben.
Ja, es ist, also du hast es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst im Großen und Ganzen. Klar, es gibt da noch so einzelne Personen, die vielleicht wichtig sind, ne? Also in diesem Teil, wenn, also nach dem Knochenwurf und der Reise in die Zukunft, wenn man so möchte, ne, gibt es da diesen Dr. Floyd, der damit beauftragt wird, auf dem Mond da dieses Objekt zu bergen, und man weiß nicht so richtig, was das ist, ne? Also es gibt dann, auf die bildlichen Bezüge kommen wir bestimmt noch, und dann gibt es halt diesen Dave auf dem letzten Raumschiff, ne? Und es gibt diesen Hell 9000, der halt das höchst entwickelte Computersystem aller Zeiten bis dato ist, ne? Intelligenter als der Mensch, fehlerlos, das wird mehrmals im Film erwähnt, im Prinzip die perfekte Maschine, besser als der Mensch. Ich stell mir jetzt die Frage: Wie gehen wir das an? Gehen wir das einfach chronologisch an, um das so ein bisschen zu besprechen, oder würdest du das so ein bisschen, wie, was sagst du?
Also wir können erstmal das chronologisch angehen. Ja, das würde wahrscheinlich erstmal Sinn machen. Und dann können wir ja vielleicht, wenn es sich anbietet, so ein bisschen abdriften. Ich habe das versucht, nochmal so ein bisschen größere Themen einzuordnen, die jetzt der Film auf jeden Fall tangiert, aber die jetzt vielleicht um das Filmmedium eher an sich gehen. Da finde ich 2001 ein Film ist, der dazu anregt, auch über das Filmmedium oder über auch das Kunstmedium Film vielleicht ein bisschen nachzudenken.
In jedem Fall, ja. Ja, dann fangen wir doch einfach mit dem Anfang an, oder?
Genau, also ich hatte es schon erwähnt, ja, die Entstehungsgeschichte ja der Menschheit, wenn man so möchte.
Ich möchte dazu ganz kurz
Ja,
vorher noch mal was sagen,
sicher.
weil du hast ja schon erwähnt, diese Ouvertüre
Ja.
von Strauss, ne? Also sprach Zarathustra, wo ich immer das Problem habe, wie man den
Ich
ausspricht.
glaube, Zarathustra.
Zarathustra, ach, der
Ja, das war
verdammte,
irgendwie
ja,
so ein
Zarathustra.
Prophet oder irgend sowas.
Ja, es ist ein Werk von Friedrich Nietzsche, ja.
Ah.
Und das ist ganz interessant, denn ich habe diesen Film ja heute nochmal gesehen bei helllichtem Licht. Und man sieht ja am Anfang nur schwarz sozusagen. Und ich habe die Spiegelung im Fernseher gesehen und habe mir direkt gedacht, boah, wie geil wäre das Ding jetzt im Kino zu sehen, und diese Drecksspiegelung nicht drauf zu haben. Das ging mir so richtig auf die Nerven, wirklich. Es war, also dieser Film heute hat wirklich nochmal das Bedürfnis geweckt, dass diese Pandemie-Scheiße jetzt endlich langsam mal vorbei ist, damit wir ins Kino
Ja,
können.
das stimmt.
Wirklich, das war richtig schlimm. Ich konnte den Film dann trotzdem genießen, aber
Ja.
also was gebe ich dafür, so einen wunderschönen Film im Kino zu sehen, mal wieder?
Das
Wirklich.
wäre nicht schlecht. Also
Ja.
da würde ich auch ins eher kleiner dimensionierte Programmkino gehen.
Absolut, ja. Entschuldigung.
Aber das Kinofeeling, da gebe ich dir vollkommen recht, das fehlt. Und gerade bei solchen ja epochalen Filmen, mit solchen opulenten Filmen, bildgewaltigen Filmen, ist das ja auf jeden Fall ein Manko, dem ja der heimische TV-Bowl nur in den seltensten Fällen nachkommen kann. So als kleiner Tipp, also ich habe immer die Jalousien runtergemacht,
Ja,
damit
ich
es
habe kein,
einigermaßen dunkel
ja,
ist.
ich habe da keinen. Ich krieg das irgendwie nicht so dunkel. Ich muss mir Vorhänge kaufen bei
Ja.
Gelegenheit
Aber bei mir hat sich das so ein
irgendwie.
bisschen eingeschlichen, dass ich dann, wenn ich den Film wirklich genießen möchte und jetzt konzentriert schauen möchte, versuche ich schon alles so weit wie möglich abzudunkeln und den Abstand vom Fernseher zu mir so weit wie möglich zu verringern. Also ich hänge dann quasi
Ja.
mit dem Gesicht vor dem Bildschirm, um das so ein bisschen ja zu kompensieren. Aber gelingt halt nicht immer.
Ja, ist klar. Ja, genau. Also du hast ja bereits gesagt, die Entstehung der Menschheit, wenn man so möchte. The Dawn of Man heißt
Genau.
auch dieses erste Kapitel. Und der Film beginnt auch dahingehend mit den ersten Bildern, mit einem Sonnenaufgang. Es ist also wirklich der Aufgang sozusagen, ne? Es ist wirklich die Dawn und es geht sozusagen los aus dem Dunkel heraus.
Passend zur Musik, der Titel heißt ja, also sprach Zarathustra, aber ich glaube, wird auch Sonnenaufgang genannt.
Ach ja, okay, interessant.
Genau. Und wusste ich erst nach der ersten Sichtung, aber dann bei der zweiten hat sich das in, ach ja, Sonnenaufgang und diese ganzen Planeten, also ich glaube Erde, Mond, Sonne treten da irgendwie so in
Ja,
Konjunktion.
genau.
Und die Sonne geht auf über Mond und Erde. Genau, also so ein Sidefact, mehr oder weniger. Das ist, das, also sprach Zarathustra unter dem ja das Stück wahrscheinlich am ehesten bekannt ist, die Warsteiner Werbung zum Beispiel. Ich glaube, da stand irgendwie unten immer, wie der Titel
Ach stimmt, da kommt das ja auch vor. Um Gottes Willen,
heißt.
ja.
genau.
Ja.
Ja, genau.
Steiner.
Fand ich mal ganz interessant, ja.
Ja, und das ist auf jeden Fall. Also ich finde das ganz interessant, was du da schon gesagt hast, denn wir sehen da ja erstmal dieses Gebirge. Wir sehen im Prinzip sowas wie einen großen Raum, wie so eine Savanne eigentlich, so wirkt das, ne? Du hast so viele Gräser und viele Berge und du hast im Prinzip erstmal so das Zeigen von so einem Lebensraum, ne? Wo sich das dann entwickelt, ne? So, und man sieht dann auch diese Affen und so, oder Vormenschen.
Ja.
Und ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, dass es eigentlich erst oder in den letzten Teilen des Films so einen Spielfilmcharakter bekommt, weil es hat schon was sehr Dokumentarisches
Auf
alles
jeden
eigentlich,
Fall, genau.
ne?
Also ich hatte mich dann auch, als kleines Kind hatte ich dann gerne immer mal so Dinosaurier und so Urzeit-Dokumentationen geguckt, die dann so im Fernsehen liefen, im Vormittagsprogramm. Und da hatte ich mich auch so ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Ich habe auch dann eine genaue Dokumentation im Kopf, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, die aber ganz ähnlich ja, aufgebaut war. Zwar mit Erzähler, hier muss man dazu sagen, dass in dieser viertelhalben Stunde, die diese Szenen in dieser Urzeit lang sind, dass es da keinen Erzähler gibt, dass man wirklich nur irgendwelche ja, Primaten, irgendwelche affenartigen ja, Wesensvormenschen sieht, die in ihrer Sippe mit irgendwelchen Lauten kommunizieren, die irgendwelche ja, nicht-menschlichen Handlungen ausführen, die halt so ein Affe, nenne ich es einfach mal, so ausführt. Fand ich dann aber doch ganz interessant, weil ich dann so wieder so diesen Link hatte zu dieser Dokumentation. Fand das eigentlich echt ganz gut. Also auf manche mag das befremdlich wirken, dass man in so einem Film, der 2001 Space Odyssey heißt, erstmal in einer halben Stunde irgendwelchen Tieren zuschauen muss.
Hast du das erwartet?
Nein.
Nee.
Also ich kannte das Bild von diesem aufgerissenen Mund des Affen, der dann irgendwie so...
Ja.
Gerade auf dieses andere Tier einschlägt. Genau, das kannte ich tatsächlich schon und ich wusste, aber ich dachte, es wäre irgendwas mit King Kong. Ich dachte, dieser Affe in diesem Thumbnail oder wo ich diesen Shot mal gesehen hatte, ich dachte, das wäre irgendwie King Kong. Okay. Und in der Film ist so irgendwie selbstreferenziell, geht in der Filmgeschichte zurück und dann, um dann wieder in die Zukunft zu gehen. Ich meine, King Kong würde sich ja auch so in diese Urzeit passen. Hm. Natürlich, dann hat nichts mit der Menschheitsgeschichte zu tun.
Ach, den gibt's gar nicht.
ich hoffe nicht. Skull Island könnte man vielleicht auch mal einen Urlaub buchen.
Ja, vielleicht, ja. Park hinstellen. Man könnte ihn Jurassic Park nennen.
Plus Affe. Ja, Park. Also auf jeden Fall besonders befremdlich, ja. Aber ich fand das eigentlich ganz gut und ganz treffend dann auch mit diesem Überhang dann in die Zukunft, so dieser Wimpernschlag in die Zukunft, wie schnell doch die Zeit vergehen kann. Das fand ich dann schon ganz gut. Und es stellt auch in irgendeiner Art und Weise eine Parallele dar, dass eine Sippe von Tieren, von archaischen Wesen, denen wir zurechnen, dass sie ja in keinster Weise so zivilisiert sind wie wir, aber auch ein Werkzeug hatten, was ihnen geholfen hat, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen.
Ja, verstehe.
So, und so dieser Matchcut, so was damals der Knochen war, um sich so zu entwickeln, ist halt so da das Raumschiff
gewesen, dieses Interstellare. Ja. Ich würde so weit noch gar nicht gehen wollen. Das ist ja schon, alles schon vorweggenommen. Ich fand das erstmal auf dieses Dokumentarische will ich noch so ein bisschen eingehen, ganz kurz. Mhm. Weil ich finde das ganz interessant, dass diese Aufnahmen im Prinzip eigentlich wirklich dafür da sind, diese Affen einzufangen. Also man hat nicht das Gefühl, dass das besonders strikt komponierte Bilder sind, finde ich, zu Beginn. Also es gibt nicht irgendwie eine symmetrische Anordnung oder sowas, wie man das dann später irgendwie viel, viel eher findet, ne? Und ich finde auch, an einer Stelle war das beispielsweise sehr ersichtlich. Es gibt ja dann diese Szene, wenn diese frühen Menschen an so einer Wasserstelle sind und trinken und die streiten sich dann so mit den anderen Tieren und so, ne? Und hier, geh mal weg und schreien ihn an. Und da gibt's eine Szene, da trinkt einer und dreht sich dann um und schaut in die Kamera. Als gäbe es da wirklich einen Kameramann oder sowas, der da gerade filmt, ne? Und also die reagieren wirklich auf den Kameramann, ne? Und das hat schon was sehr Natürliches und was sehr Dokumentarisches dann irgendwie, ne? Das ist es. Also es wird dann schon so ein Bezug hergestellt, als würde da tatsächlich gerade jemand stehen und das filmen. Mhm. Wie man es ja auch vielleicht aus manchen Tierdokus oder sowas kennt, ne? Dass dann irgendwie mal, ist dann doch mal so ein Reh, was dann zufällig mal in die Kamera blickt und sieht, ah, da stimmt irgendwas nicht oder da ist irgendwas, ne? Das fand ich ganz geil.
Ja. Also man sieht dann auch diese typischen Tierdokumentationsszenen, irgendwie eine Jagdszene, dass dann auf einmal so ein Leopard auf einen Affen springt.
Ja, stimmt.
Sowas wird ja immer gerne gezeigt, dass dann irgendwie der Gepard hinter der Antilope herrennt oder so. Was dann auch so den Zuschauer dann irgendwie so ein bisschen an die Sendung binden soll, dass da so ein bisschen Action drin ist. Sowas wird schon eingefangen, so dieses soziale Leben am Wasserloch. So dieses, so diese gegenseitige Pflege, dann so dieses Verharren im Unterschlupf und das Hören dieses Leopardengeschreies und so diese angsterfüllten Gesichter, die dann wiederum fast schon menschlich aussehen. Und dann auf einmal dieser Bruch am anderen Tag, dass auf einmal dieser Monolith da steht, diese, die, diese krasse Störung dieses natürlichen Lebensraums von etwas, was überhaupt nicht natürlich ist.
Absolut.
Und da eigentlich nicht hingehört und überhaupt nicht erstmal kontextualisiert werden kann, wo jeglicher Bezug irgendwie fehlt.
Auch bildlich, ne?
Ja.
Also das wirkt richtig so, als hättest du so eine Computergrafik da reingesetzt, finde ich. Ne? Also es gibt auch, ich weiß auch nicht genau, oder beziehungsweise ich konnte auch keinen wirklichen Bezugspunkt herstellen im Sinne von, wo steht das Ding jetzt eigentlich so gerade, weißt du? Also das wirkt ja alles sehr, sehr felsig und so, ne?
Ja.
Und irgendwie denke ich mir, das kann doch gar nicht sein, dass es wirklich so perfekt da einfach im Raum steht und sich diese ganzen Vormenschen, ich suche immer wieder ein anderes Wort, ich sage jetzt einfach frühen Menschen so, Frühmenschen dann darum versammeln, ne?
Ja.
Um das mal kurz zu erklären, das ist ja dann so, dass sie diesen Monolithen entdecken und dann sich darum versammeln und dann so ganz vorsichtig dran fassen, kann ich da dran fassen eigentlich, ne? Und dann danach kommt es ja zu dieser Szene, dass dieser Knochen als Werkzeug entdeckt wird.
Genau. Also ab dem Zeitpunkt, wo der Monolith dann auf einmal inmitten dieser Schar steht, beginnt der Film auch eine gewisse Distanz aufzubauen. Also das war so der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, wird ja doch nicht alles so idyllisch und interessant und so, wie du dir das vielleicht gedacht hast. Ist vielleicht doch ein bisschen komplexer, die Sache. Und ja, dann dieser Monolith, wo die Affen sich dann da so einigermaßen rantrauen und dann eben so eine Initialzündung stattfindet, wahrscheinlich durch dieses Auftreten des Monolithen, der ja dann doch eine recht unbekannte oder ambivalente Auffassung so in der, sag ich mal, Film-Community hat, die einen sagen, es ist die Wissenschaft, die anderen sagen, es ist irgendwie etwas Religiöses.
Gott habe ich auch schon mal gehört.
Genau.
Oder steht für den Fortschritt generell.
Weil
kurz danach passiert ja immer ein Entwicklungssprung wiederum.
Ja,
ne, sowas.
Das stimmt. Und da halt das erste Mal. Und dann erfolgt aber dieser Cut ohne den Kontext dieser ersten Szenerie irgendwie aufzugreifen. Man findet sich auf einmal in einem komplett anderen Kontext wieder. In einer komplett anderen Bildsprache, als ob ein anderer Film reingeschnitten wurde. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal was wahrscheinlich für Kubrick spricht, so dieses Distanzierte, so dieses nicht Verstörte, aber so dieses Störende, dieses Unkonventionelle, diese Sache, die da irgendwie für den konventionalisierten Zuschauer, nenne ich es jetzt mal ganz kritisch, die da nicht hingehört. Daraus dann wirklich so diesen Reigen zu spinnen, dass man da wieder Form von Raumschiffen sieht, von irgendwelchen Objekten, die sich drehen, die schweben, die auf- und absteigen, die miteinander irgendwie schon fast in Interaktion treten, schon irgendwie miteinander irgendwie so eine Choreografie tanzen. Das ist dann schon ein sehr, sehr großer Schock. Also der dann so auf einmal stattfindet und der findet dann ja nochmal und nochmal statt. Dann vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber durchzogen von diesem Monolithen.
Auf jeden Fall, ja. Ich finde, also man kann ja vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Wir werden sicherlich über die Bedeutung davon dann noch ein bisschen reden, was das jetzt im Gesamtkontext bedeutet. Aber man kann vielleicht zusammenfassen, dass eigentlich dieser erste Abschnitt Dawn of Man, beziehungsweise nee, das gehört ja dann noch dazu, Dawn of Man, also das geht ja dann noch weiter. Also da gibt es ja
genau, keinen Cut, so richtig. Ja, das stimmt, ja.
Aber ich sag mal so, diesen ersten Teil mit den frühen Menschen ein bisschen zusammenzufassen, würde ich sagen, dass es hier im Prinzip so um die um all die Punkte geht, die im Endeffekt so die Menschheit als Ursprungsgattung oder so ausmachen vielleicht. Ne? Also so wirklich in dem Sinne von, es geht hier um durchaus Konkurrenz. Ne? Also es gibt ja dann Kampf untereinander. Ne? Es gibt sozusagen die, es werden die Bedingungen zur Nahrungsbeschaffung, wenn man so möchte, gestellt. Ne? Also das ist am Anfang so Wasser und einzelne Gräser und dann mit der Waffe wird der Mensch sozusagen auch zum Fleischfresser mit, ne? Also zum Allesfresser, wenn man so möchte. Es werden halt so die, der Bezug zur Umgebung wird hergestellt, kann man vielleicht so ein bisschen größer umfassen. Ne? Also, dass man sozusagen sich die Umwelt oder die Natur zunutze macht und da sozusagen Ressourcen rauszieht, Werkzeuge rauszieht, um zu bauen, um sich im Prinzip eine Lebensgrundlage zu schaffen und diese Lebensgrundlage zu verbessern, ne? Und das suggeriert ja dann dieser Matchcut, du hast ja bereits gesagt, schon relativ klar, der Knochen ist im Prinzip ein Werkzeug, genauso wie dieser Satellit ein Werkzeug ist, ne? Und das wird immer weiter, die Geschichte der Menschheit sozusagen als eine Geschichte von immer effektiver werdenderen Werkzeugen, und es wird immer alles noch schneller, besser und fortschrittlicher und so weiter, ne? Also es gibt einen Fortschritt zumindest, ja, erstmal, das kann man vielleicht festhalten. Genau, und was dieser Monolith genau darin zu suchen hat, das bleibt halt erstmal ein Rätsel, kann man sagen. Er steht da einfach inmitten dieser Bilder. Und man weiß nicht, was man mit ihm anfangen soll. Genauso wie diese frühen Menschen nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Mhm. Ich fand es übrigens ganz interessant, dass hier im Prinzip, dass man schon in diesen ersten Szenen so einen Fortschritt der Menschheit, nicht nur einen technischen Fortschritt sieht, sondern auch hinsichtlich des Körpers und so, ne? Und der äußerlichen Beschaffenheiten. Weil, also mir ging es zumindest so, erst kurz, und ich glaube, es ist auch nur so zu sehen, kurz bevor der Monolith erscheint und die aufwachen sozusagen, sieht man auch zum ersten Mal diese richtigen Augen, ja, diese menschlichen Augen, ja. Und genauso wie das dann, also man hat schon eher einen Bezug zu denen als zu normalen Affen oder sowas, für die man sie vorher halten könnte, ne? Und genauso sieht man ja dann auch, wenn diese eine Gruppe Knochen hat zur Waffe, dann sind es ausgerechnet zwei von denen oder drei sogar, die dann zum ersten Mal so was wie einen aufrechten Gang auch entwickeln.
Richtig, ne? Ja,
stimmt. Das ist ganz interessant. Und deswegen, zum einen, weil sie sich diese Knochen nutzbar gemacht haben und auch aufgrund des aufrechten Ganges und so dann eben den Vorteil gegenüber der anderen Gruppe haben. Mhm. In diesem Konkurrenzkampf um diese Wasserstelle da oder dieses Lager oder was auch immer das war.
Ja, ja. Genau. Und diese Uhrzeit wird dann eben der Zukunft gegenübergestellt. Also man überspringt eigentlich die ganze Menschheitsgeschichte, die Gegenwart, und springt in die Zukunft, die ja zu dem Zeitpunkt 1968, wir erinnern uns an die Mondlandung etc.
Genau, die war ein Jahr später.
Genau.
Fun Fact, weiß nicht, ob du das wusstest, viele Zuhörer werden es vielleicht wissen, dass es ja dann auch die Verschwörungstheorie gab, dass Stanley Kubrick 1969 die Mondlandung gefilmt hat. Ja. Also im Prinzip, dass es nur eine Inszenierung war, weil eben 2001 so ein geiler Film war. Und die dachten, ey, so super, so super.
Ja, doch direkt machen. Das stimmt, ja.
Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Genau. So dieses Reisen so im Orbit. Dieser Kontrast wird gezeigt, aber der Kontrast könnte dann in diesem Arrangement auch nicht größer sein, Uhrzeit und Zukunft, ist aber dennoch irgendwie gleich, da so die ersten Minuten nach diesem Knochenwurf für mich auch erstmal so eine Zurschaustellung des Fortschritts sind oder des zukünftigen Fortschritts, also schon eine Art Utopie, dass dann im All, dass es da auch vielleicht so Transfers gibt. Also ich glaube, ist also Pan Am heißt, glaube ich, so dieses Shuttle, was da zwischen Erde und diesem Bahnhof, könnte man fast schon sagen, verkehrt. Dann gibt es dort auch ein Hotels, ein Hilton gibt es da. Dann gibt es auch Telefone, so diese Telefonie, auch so Bildtelefonie. Es gibt Essen, das aus irgendwelchen Tetra-Packs kommt, das irgendwie zubereitet wurde von irgendwelchen Maschinen. Und es gibt Toiletten, für die man erstmal eine riesige Beschreibung lesen muss. Und das zeigt so, wo kommt man her und wo könnte es hingehen?
Ja. Das ist auch total satirisch eigentlich, oder?
Natürlich.
Also diese Klobeschreibung, ne? Und der steht dann auch davor und schaut sich die so ganz genau an und liest sich das durch und so.
Ja.
Und das ist ja furchtbar, ne?
Stimmt, ja.
Also es wirkt ja erstmal sehr befremdlich, selbst auf uns, würde ich sagen. Wobei wir das ja heutzutage auch schon so haben, ne? Vielleicht nicht so in diesem extremen Umfang.
Ja.
Aber gut. Ich finde es ganz gut, also du hast ja jetzt bereits gesagt, dass man im Prinzip so dieses Zurschaustellen von allem hat, was da ist. Und das ist eigentlich irgendwie so ein bisschen, es ist eigentlich das Gleiche, was man in den ersten Szenen von Dawn of Man sieht, ne? Also, dass man im Prinzip so ein Abstecken oder so ein Zeigen des Lebensraumes hat, ne? Nur wie der sich halt verändert hat, ne? Alles ist jetzt hochtechnisiert, alles ist sehr künstlich, es gibt eigentlich überhaupt keine Natur mehr, keine reine Natur mehr in diesem Film, außer dann den Menschen im Endeffekt, ne? Der Film zeigt in diesen Minuten im Prinzip, wohin sich die Menschheit entwickelt hat. Und er zeigt das mit so einer gewissen Ironie, aber er zeigt das auch sehr schön. Also das wird ja auch begleitet von dieser wundervollen Musik, ne? Und du hast ja bereits gesagt, dass das ja im Prinzip diese ganzen Sonden miteinander tanzen,
Ja.
ne? Und genauso dieser Kugelschreiber, der dann da rumschwebt.
Ja.
Und natürlich die Frau, die dann fast so angetapst kommt. Ich habe mich da fast erinnert gefühlt an irgendwelche Olympischen Spiele, wenn die jetzt auf so einem Balken da rumgeht, ne? So ganz langsam und elegant oder eine Balletttänzerin oder sowas, ne? Und durch diese Schwerelosigkeit wirkt das alles so schön erstmal
Ja,
auch, ne?
also man könnte es auch als Oper bezeichnen.
Ja.
So, oder also dieses rhythmische Bewegen zur Musik. Das stimmt, ja. Ja.
Also es gab auf jeden Fall eine relativ große Entwicklung. Und ich finde, das kann man in diesem Film sehr, sehr gut festmachen, auch dann in späteren Szenen, anhand des Essens. Das hast du ja bereits angesprochen im Prinzip, ne? Also es gibt bei den Urmenschen gibt es noch dieses wirklich Jagen und wirklich diese Brutalität, die darin steckt und ich glaube Tapire oder
Ach so,
Tapire
ja, das könnte
werden.
die richtige Bezeichnung sein,
Ich habe
ja.
überlegt, wie die heißen. Kann auch sein, dass es komplett
Ich
falsch
weiß es
ist,
leider
aber
nicht.
so ähnlich. Ihr wisst diese Schweinsähnlichen. Ne? Oh Gott, bleib mich ja bis auf die Knochen. Die werden da noch richtig erschlagen und im Prinzip ist das ja so ein in der modernen Welt dann so ein richtiger Komfort, ne? Man sagt nur noch, was kommen soll und dann kommt es auch. Es gibt
Ja.
dann später noch, kurz bevor die den zweiten Monolithen finden, gibt es auch so eine sehr kleine Szene. Da sitzen zwei Leute im Cockpit und da kommt einer hin. Ja, was wollt ihr heute? Hühnchen oder Schinken habe ich noch und so, ne? Also eigentlich ist diese ganze Brutalität und dieser auch dadurch auch noch so ein Bezug zum Essen, der ist eigentlich komplett weg, ne? Es ist im Prinzip nur diese Massenproduktion
Ja.
und man kriegt es geliefert, ne? Und das ist ja ganz schön auch diese Tetra-Packs. Ich habe da zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob die damals schon so verpackt wurden, aber ich habe an diese Verpackung von den Burgern bei Burger King oder McDonald's
Ja.
gedacht, ne? Und musste auch daran denken, weil ich habe, bevor ich hergekommen bin, habe ich da noch was gegessen. Ich habe mir im Prinzip noch schnell einen Burger geholt und dachte direkt, das ist ja im Prinzip auch so ein Schrott, ne? Also eigentlich könnte man das auch einfach nur, wenn man richtig konsequent ist, könnte man
Ja.
das auch nur noch in solche Pasten
Ja.
packen und dann nehme ich es per Strohhalm zu mir, ne?
Ja.
Also es hat ja nichts mehr mit einem natürlichen Essen zu tun
Genau, so
eigentlich.
könnte man es formulieren, scharf
Ja.
formulieren, ja. Kleine Gesellschaftskritik.
Na gut. Gibt es noch genug von heute.
Ja, dass wahrscheinlich auch so also diese natürlichen Bedürfnisse, dass man sich davon entfremdet, dass Essen zu etwas Lästigem wird, dass man eine Anleitung benötigt, um sachgerecht das Klo zu benutzen,
Ja.
dass es einfach nur noch um ja, Geschäft geht, um die Karriere, um den Profit, um die Technik, um die Wissenschaft, um den Fortschritt und dass so dieses Menschsein vielleicht ein Stück weit vergessen wird. Das
Ja.
könnte dort auf jeden Fall anklingen, das stimmt, ja.
Auch die Beziehungen der Menschen untereinander, ne? Das sieht man ja ganz, ganz klar auch so schön mit diesem Dr. Floyd, was ja die Hauptfigur für diesen Teil des Films ist, der dann seiner Tochter über einen Screen zum Geburtstag gratuliert, ne? Also es ist ja so ein ganz, ganz emotionsloses Gespräch und so und ja, so nach dem Motto, ja, was willst du denn? Ne? Komm, sag irgendwas an, bring
Ja.
dir was mit, wenn ich dich dann irgendwann das nächste Mal sehe, sag Mom Bescheid, ich habe angerufen, Gruß, tschüss, ne?
Das stimmt
So,
ja.
ne? Also diese Nähe zum Menschen ist durch den technischen Fortschritt dahingehend dann nicht mehr gegeben. Das suggeriert der Film im Endeffekt.
Und diese ganzen Figuren bleiben ja auch recht distanziert. Also man kann ja zu keiner Sekunde mit irgendeiner Figur irgendwie sympathisieren
Ja.
oder irgendwie eine Bindung herstellen oder Empathie empfinden. Dadurch, dass alles immer so in diesem cleanen, ja, Kubrick'schen Verhältnis bleibt. Also so fand ich auch schon bei A Clockwork Orange so, dass man sich den Figuren einfach nicht auf eine sympathische Weise nähern kann, dass alles immer auf Distanz bleibt und sehr kalt wirkt. Und obwohl hier zwischenmenschliche Interaktionen, wenige Gespräche stattfinden, ein paar Dialoge, geht es eigentlich immer nur um das Geschäft. Und es bleibt alles immer sehr, sehr bürokratisch und sehr, sehr ja, sachlich, sodass man eigentlich von den Menschen oder von ja, dem menschlichen Wesen relativ wenig erfährt, dass quasi diese ganzen Aufgaben, die die Menschen dann noch erfüllen, eben auch Maschinen erfüllen können. Ja. Irgendwelche Aufträge, irgendwelche Sonden, die dann irgendwas untersuchen, irgendwelche Nachrichten, die von A nach B geschickt werden. Ja, der Mensch unterliegt sozusagen wahrscheinlich oder hat sich der Wissenschaft komplett unterworfen und ist ja nur noch für den technisierten Fortschritt da, wenn man das so abschließend sagen kann.
Ja, ist auch ganz interessant. Also du hast jetzt die ganze Zeit von dem Menschen gesprochen, aber es sind ja eigentlich mehrere Menschengruppierungen im Endeffekt. Also eigentlich genau das Gleiche, was man jetzt im ersten Teil auch schon gesehen hat. Also auch Nationen durchaus. Ne? Also das ist ja, das sieht man ja zum Beispiel daran, dass auch an diesen Satelliten verschiedene Flaggen durchaus befestigt sind. Das bedeutet, wir sind im Prinzip an so einem Punkt, vor dem wir jetzt, der jetzt wahrscheinlich in unserer tatsächlichen Realität jetzt als nächstes kommt, dass im Prinzip der Lebensraum auf der Erde mehr oder weniger aufgeteilt ist und dass man jetzt im Prinzip darum kämpfen muss, wie erobere ich den Raum im Weltall, ne? Und wo kann ich da im Prinzip mich weiter fortschreiten. Und das und diesen Konflikt sieht man dann auch nochmal in dieser wunderbaren Szene, wenn Dr. Floyd sich zu diesen sowjetischen Wissenschaftlern hinsetzt.
Ja.
Ne? Dass er im Prinzip, das ist im Prinzip genau dieses Feindbeobachten, was man in den ersten Szenen des Films bereits gesehen hat. Nur es ist alles viel, viel freundlicher. Ne? Es ist so kommunikativ. Ne? So, ja, ich lade sie demnächst mal wieder ein oder so. Ne? Und aber dann ist man im Endeffekt trotzdem unterschiedlicher Nationen. Ja, ich kann Ihnen leider nichts dazu sagen, was ob das jetzt eine Pandemie ist oder eine Epidemie. Ne?
War ein bisschen wie so ein, im Subtext so ein kalter Krieg.
Ja,
so,
genau.
So, man es ist sieht der so kalte Krieg. Genau. Diese Nation. Die sich ja gegenseitig so abtasten, die sich vielleicht so gegenseitig nicht zu viele Informationen schenken wollen, aber nach außen hin dann trotzdem noch so eine, immunisierte Freundlichkeit darstellen.
Ja. Das ist so wie wenn Dennis Rodman Kim Jong-un besucht.
Genau,
Gut, vielleicht ist Dennis Rodman ein schlechtes Beispiel dafür, aber wie wenn sich, keine Ahnung, der südkoreanische, die südkoreanischen, ich weiß gerade gar nicht, wer Präsident oder Präsidentin von Korea ist. Ist mir auch egal. Wenn sich diese Person mit Kim Jong-un zusammensetzen würde, im Endeffekt, ne? Also so dieses Pferd. Es gäbe wahrscheinlich ein paar schöne Pressebilder und so, ne? Und alles ist schick und vielleicht gibt es ja bald Frieden, wer weiß, ne? Und man ist vielleicht ganz nett zueinander, aber eigentlich denkt man sich, ja.
Genau.
Gibt's diese, sind die Fronten immer noch verhärtet?
Und einen Bezug zur Erde hat man ja auch zu keiner Zeit. Also man sieht die Erde kurzzeitig, so diese Atmosphäre, dann kann man vielleicht irgendwelche Landmassen erahnen. Aber dann, dass irgendwas auf der Erde nach dieser prähistorischen Szene stattfindet, dem ist nicht so. Und da habe ich auch so eine kleine Theorie oder so eine kleine Hypothese, die ich mir selber gestellt habe, die natürlich total abwegig sein könnte. Aber der Monolith, der am Anfang unter diesen Affen steht, der steht dann auf einmal auch auf dem Mond. Also da habe ich mir jetzt so die Frage gestellt, wie ist der da hingekommen? Also schwebt der dann irgendwie durch das All oder wurde der dorthin irgendwie transportiert durch irgendwie fremdes, unbekanntes, außerirdisches Leben, das uns nicht bekannt ist? Und ja, das also ist vielleicht ein bisschen abstrus, aber der Monolith wurde wahrscheinlich im Film auch gesagt, oder bin ich mir sogar sehr sicher, der wurde auch in ein paar Metern Tiefe irgendwie ausgegraben und war wie verschüttet und war dort in der Erde tief und fest drin, dass das vielleicht so diese Herkunft des Mondes erklären könnte, dass vielleicht der Mond irgendwann mal ein Teil der Erde war und abgesprengt wurde. Aber am Anfang sieht man ja, glaube ich, sogar den Mond, als da die Sonne aufgeht. Deswegen ist das, glaube ich, Quatsch. Aber ich dachte mir so kurz, weil bestehende Theorien, woher kommt der Mond, ist ein Trabant der Erde, irgendwie diese ganzen Bodensubstanzen ähneln sich irgendwie, könnte gleichen Ursprungs sein. Aber ich glaube, dafür reichen auch 4 Millionen Jahre nicht, um das jetzt irgendwie miteinander in Konkurrenz zu bringen. Nee. aber das war mir nur so ein Gedanke, weil ich mir selber die Frage gestellt habe, wie kommt da dieser Monolith hin? So.
Ja.
Aber die Interpretationsansätze sind da mannigfaltig. Also ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber ich glaube, so dieser Kult um den Film und so dieses Standing, dass der Film noch immer so im kollektiven Gedächtnis mancher Filmnerds hat, da ranken sich genauso wie um die Interpretation zu The Shining oder Clockwork Orange, ranken sich da ja ganz wilde Fantasien und Interpretationen.
Ja, das ist ja ganz interessant. Das ist übrigens auch ein Satz, den ich tausendmal sage im Podcast, immer mindestens. Ist mir letztes Mal wieder beim Hören von so einer Folge von uns aufgefallen. Das ist ja interessant übrigens auch. Aber ist egal, ich mache das weiterhin so. Also dass es ja schon wahnsinnig viele Interpretationsansätze tatsächlich gibt zu diesem Zeitpunkt. Ne? Also zum einen, wofür steht der Monolith? Ist das jetzt hier der Fortschritt? Ist das irgendwas Religiöses? Was weiß ich? Ne? Das haben wir ja schon gemacht. Was auch ein Interpretationsansatz wäre, meiner Ansicht nach, ist ein feministischer durchaus. Und zwar, wenn man sich ansieht, wie eigentlich dieses Auflösen oder Führen von ja, geopolitischen Konflikten oder von Konflikten zwischen den Menschen in der Zukunft läuft, ne? Weil man sieht ja, dass diese Besprechung da erstmal nur von Männern geführt wird, auch, ne? Und man sieht zwar vorher auch schon Frauen in dem Film, das ist dann dieses kleine Kind und das ist diese Dame, die dem Dr. Floyd da den Kugelschreiber reinsteckt, ne? Und das ist dann so eine Szene, wo man dem, glaube ich, ganz gut folgen kann. Dass also im Prinzip, dass man das so in so einer klassischen feministischen Lesart, dass man den Knochen bereits als eine Art Phallus-Symbol betrachtet, genauso wie diese ganzen länglichen Satelliten und dann natürlich besonders dieses große, kommen wir da noch zu, aber dieses große Schiff, wo dann Hell 9000 sich drauf befindet, das ist ja so ein ganz längliches Ding auch, ne?
Stimmt, ja.
Und dass man es hier im Prinzip auch schon mit dem mit so einer patriarchalen Herrschaft im Prinzip zu tun hat, ne? Also im Prinzip, dass diese Konflikte und diese Gesellschaft zu einem großen Teil männlich geprägt sind. Und das ist auch was man in ganz, ganz vielen Kubrick-Filmen findet. Also man denke an Lolita, man denke auch an A Clockwork Orange, an die Jungen mit diesen langen Nasen, ne? Man denke an den Baseballschläger in die Axt in Shining, genau. Oder diesen langen Knüppel,
Wendy. Das war, glaube ich,
das war noch keine
Axt, ja.
Ja, okay. Also dass Kubrick ja schon oftmals diese Bezüge zu Sigmund Freud da drin hat, ne? Also so zu diesem psychoanalytischen, ne, was man dann auf eine feministische Lesart wiederum übertragen kann. Beziehungsweise das haben viele viele Filmtheoretiker und Theoretikerinnen dann auch gemacht. Und das ist ganz interessant, wenn man das verfolgt. Also eine unfassbar hohe Anzahl oder eine sehr hohe Anzahl an Interpretationsmöglichkeiten auch und sehr, sehr viele Fragen, die der Film halt auch aufwirft, ne? Also im Sinne von, ist das jetzt, was wir hier in der Zukunft sehen, eigentlich Fortschritt? Weil wir jetzt, wie du das schon angedeutet hast, auf dem Mond ja eigentlich genau das oder sehr, sehr ähnliches Bild sehen wie von diesen Vormenschen, ne? Die sich dann auch um diesen Monolithen versammeln und nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Ne? Die nähern sich so ganz langsam an und es gibt sogar noch so einen kleinen Bezug, was 1968 wahrscheinlich, wo noch niemand groß vielleicht gar nicht so dran gedacht hat, aber ich dachte auch, als sie dieses Foto machen wollten, das ist doch im Prinzip so dieses Selfie von heute. Heutzutage würde man da wahrscheinlich ein Selfie davon machen. Ne? Das ist so dieses typische Urlaubsbild, man stellt sich, man geht reist in irgendwelche fremden Kulturen, weiß eigentlich nicht so richtig, was das hier ist, aber wir machen mal ein schönes Foto mit irgendeiner geilen Hütte oder mit irgendwelchen Ureinwohnern. Also wir nähern uns dem Fremden irgendwie an, aber wissen nicht so richtig, was das überhaupt ist. Und das ist ganz interessant, weil die Leute in dem Film wissen ja selber nicht, was dieser Monolith ist. Die sagen ja auch die ganze Zeit nur sowas wie, ja, wir sind da so einer Sache auf der Spur, wir haben da sowas gefunden. Das wird nie definiert irgendwie, ne?
Es halt diese große Unbekannte, diese ja, Eminenz, zu der sowohl Protagonist als auch wir als Zuschauerinnen und Zuschauer keinerlei Bezug haben können. Es ist ja dieses Identitätslose, was aber trotzdem irgendwie eine Ausstrahlung besitzt, dass ja das Interesse oder auch den Erfindergeist sonstige Regung des Menschen oder dieser Vormenschen irgendwie anregt, so dieses Fremde, dieses Unbekannte. Genau, und dann, ich weiß nicht, dann in dieser Szene ereignet sich dann so ein Fiebton.
Dieser Ton, genau.
spielt das damit zusammen? Man sagt ja auch, dass dieser Monolith irgendwie eine Strahlung gen Jupiter schießt. Und es wird dann ja in dieser nächsten großen Sequenz, diese Reise zum Jupiter, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht weiter geklärt, was dann mit dieser Gruppe so genau passiert ist. Und da stelle ich mir wieder die Frage, was ist denn mit dem passiert? Also man schickt dann auf einmal Menschen, zwei, sage ich mal, operierende Mitarbeiter und drei weitere in so einem Kryoschlaf zu diesem Strahlungsziel in Richtung Jupiter. Und es klafft aber dann wieder eine Lücke, was in diesen 18 Monaten dann halt wieder passiert ist. Die standen da am Foto gemacht, es eignete sich dieser Fiebton. Und dann ist man auf einmal wieder, wird man wieder ins kalte Wasser geworfen, 18 Monate später, und bekommt recht wenig Kontext. Man weiß, dass diese Expedition auf diesem Geschehen da auf dem Mond irgendwie aufbaut. Aber dann wurde ja Monolith und das Vorhergehende wieder in einer gewissen Art und Weise getilgt und es ereignet sich dann wieder ein neuer Film. Also da fehlt mir dann schon immer etwas der Kontext. Und dann, ich habe es ja schon angedeutet, beginnt meiner Meinung nach dann so schon so dieses etwas so Spielfilmartige, so diese Intrige, diese Charaktere Mensch gegen Maschine, die dann halt so weitergespielt wird. Genau, also wenn du schon bereit wärst, wollen wir vielleicht schon über diesen dritten Abschnitt sprechen? Oder wolltest du noch über die Mondexpedition
verlieren? Also ich wollte dir auf jeden Fall sagen, dass ich darauf auch keine Antwort habe.
Ja,
das
ja.
weiß ich, dass ich nicht weiß, wo dieser Ton herkommt. Ich habe das so interpretiert, dass dieser Monolith sich in gewisser Weise dagegen wehrt, gegen diese Form der Domestizierung vielleicht auch. Ne? Da kommen wir dann aber in der Abschlussinterpretation noch ein bisschen drauf zu sprechen. Genau, dass es sich dagegen wehrt. Aber nee, also ich habe das im Prinzip weiterhin auch nur, um das vielleicht so ein bisschen abzuschließen, auch so gesehen, dass ich jetzt in diesem zweiten Abschnitt des Films keinen, wenn man es so möchte, wirklichen moralischen Fortschritt gesehen habe, den der Mensch seit dieser Urzeit dahin genommen hat. Ne? Es gibt einen sehr, sehr expliziten technischen Fortschritt. Alles ist so ein bisschen netter. Alles ist so ein bisschen weniger gewalttätig. Man legt im Prinzip über das, was wir am Anfang gesehen haben, legt man so einen Kunstmantel drüber im Endeffekt. Ne? Und es ist ja eine wirklich komplett künstliche Welt. Diese weißen Wände und diese pinken Sessel da. Ne? Das ist ja alles. Das wirkt ja wie so ein und es hat trotzdem eigentlich nichts wirklich Kunsthaftiges in diesem Sinne, dass es noch irgendwie rebellisch wäre oder sowas, sondern das fügt sich da alles so wunderbar ein. Ne? Das ist so ein bisschen wie das, was wir dann ein paar Jahre später in der Clockwork Orange sehen, dass sich im Prinzip die Kunst in so ein schönes bürgerliches Haus dann eingliedert und eigentlich alles von dieser riesige Penis, dass er im Prinzip seine Provokation komplett verloren hat. Ne? Also dieses Einbetten von Kunst in den Alltag und dadurch verliert er dann auch komplett dieses Rebellische, was man ja am Ende des Films dann, aber können wir auch später nochmal expliziter drauf kommen vielleicht, ja auch noch sehen, wenn man diese ganzen, wenn selbst das Waschbecken dann irgendwie kunstfertig gestaltet ist und so, ne? Das, was man dann sieht und so, ne? Das ist ja alles so schön gemacht, aber es sieht alles ein bisschen schöner aus alles, aber es hat sich eigentlich nichts groß verändert, kann man so sagen. Und daran, um dir vielleicht eine Vorlage zu geben oder ob du dem widersprechen willst oder nicht, schließt ja im Prinzip der nächste Teil dann auch so ein bisschen an diese ganze Kunsthaftigkeit, oder? Oder beziehungsweise das, oder erschließt, ich gestalte es mal offener, erschließt sehr stark erstmal daran an.
Ja, so. Wir hatten auch am Anfang gesagt, dass in dieser Vorzeit so diese Symmetrie und dieses Detailversessene, dieses vielleicht auch Künstliche, dieses Distanzierte, Kühle, da noch nicht so zum Tragen kommt. Aber du würdest sagen, dass es in diesem Weltraum sehen, dass in diese Ornamentik der Raumschiffe, in diesem Interieur, dass da man wieder ganz Kubrick-typisch sehen kann, wie so etwas aussehen könnte. Also es wurde ja auch ein Riesenaufwand betrieben, um diese ganzen Interieure da zu bauen, auszustaffieren. Aber da würdest du schon sagen, dass man auf jeden Fall sieht, dass es ein Kubrick
Auf jeden Fall.
Okay.
Also es wird auch, ich würde sogar sagen, es nimmt so ein bisschen einen Bezug zur Geschichte des Films auch, ne? Also das sieht jetzt nicht so aus wie die ersten Filme, also so wirklich so ein quadratisches Format und schwarz-weiß oder so am Anfang, ne? Aber es ist wirklich so dieses, wir filmen erstmal so ab, was da ist, ne? Also so wie dieser
Genau,
Zug, der da ankommt,
ja.
oder das Baby, was man da füttert und so. Und im Verlaufe entwickelt sich das immer weiter und es wird immer kunstfertiger. Man entwickelt neue Strategien, wie man gewisse Sachen darstellen kann, versucht vielleicht auch nicht nur oder versucht nicht nur dokumentarisch vorzugehen, sondern wirklich das Medium als ein Mittel der Kunst eben zu verwenden, ne, und eben auch vielleicht Geschichten zu erzählen und so weiter und so fort. Und vor allem auch, oh, das ist ein schöner Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, auf den ich gleich nochmal eingehen werde. Genau, es wird im Prinzip, es entwickelt dann auch so was wie ein Narrativ oder gewisse Punkte. Ja, erzähl du erstmal weiter. Ich habe tatsächlich einen schönen Punkt gerade entdeckt.
Also ich würde jetzt auf jeden Fall schon zu dieser Hell-Sequenz kommen, dass
Ja.
dann ja.
Vielleicht davor noch ein bisschen was. Also erstmal, also man sieht ja Hell und so,
Ja.
ne, und man bekommt das alles gesagt und so. Aber was der Film da auch wieder macht, ist, dass es hier im Prinzip auch wieder keinen Fortschritt, oder was er zeigt, ist, dass es hier auch wiederum keinen Fortschritt gibt zu dem, was wir bis dato gesehen haben, ne? Also wir sehen im Prinzip die gleichen Szenen wie in dem zweiten Abschnitt nochmal. Wir sehen wieder diese Geburtstagsglückwünsche, ne? Diesmal an ein Kind, das ist genauso emotionslos wie vorher. Wir sehen wieder das Essen, was jetzt mittlerweile so eine Paste ist, die man
Ja,
da, ne,
ja.
nimmt. Und wo man auch wiederum sagen würde, okay, das ist noch relativ weit weg von dem, was wir heute haben, ne? Aber es ist sehr künstlich hergestelltes Essen. Es hat nichts mehr mit Genuss zu tun. Es ist im Prinzip nur noch auf Effizienz ausgelegt, genauso wie dieser Mann, der da seine Runden joggend dreht und so, ne? Es ist so, es gibt irgendwie diesen Gedanken, diesen Fortschrittsgedanken gibt es weiterhin. Ja, du kannst jetzt gerne zu Herr kommen. Das wollte ich
Genau.
nur kurz sagen.
Das Ganze, was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, wird dann ja nochmal ja, überspitzter dargestellt, also dieses gesellschaftskritische Moment, dass nun nicht nur Maschinen solche Expeditionen, technischen Fortschritt bewerkstelligen, sondern dass diese den auch führen, bestimmen, dass Menschen dem unterliegen, dass Menschen nur noch ja, operativ fähig sind, Befehle befolgen, abhängig sind von Maschinen und dass in diesem kleinen Zeitraum, der nur 18 Monate beträgt zwischen den Sequenzen, dass da noch mal mehr passiert ist in Richtung dieser ja, Technisierung. Dass es jetzt also eine künstliche Intelligenz gibt, die man fragen muss, ob die Tür geöffnet wird oder die Tür oder ob sie das machen sollen oder das machen sollen. Dass so diese Gesellschaftskritik hinsichtlich ja, also wovon wir auch gerade von gesprochen, ja, und das korreliert dann eben zusammen mit dieser Künstlichkeit und erzeugt meiner Meinung nach nochmal ein Stück weit mehr Distanz als ohnehin schon. Und man sieht ja zwei Menschen, die ich glaube, Stefan Reinicke vom Tagesspiegel auch als Klone bezeichnet hat.
Ah
Also,
ja.
da gibt es auch eine ganz schöne Referenz zu dem Film Moon mit Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der Polizist, der da fast verbrannt wäre.
Ach, ja, Gott,
Fällt gerade der Name nicht ein.
das ist ein grandioser Schauspieler, von dem ich immer
Ja.
wieder den Namen vergesse. Ja, egal,
Sam
spreche aus
Rockwell.
Sam Rockwell,
Genau.
Dankeschön, ja. Oh, der Name entfällt mir auch jedes Mal und ich kann den nicht im Kopf behalten und er ist so toll, eigentlich.
Richtig.
Ja,
Der war
Sam
auch,
Rockwell.
sage ich mal, ein Klon, ohne es zu wissen.
Ah ja.
Aber hier in 2001 sind, also man kann ja schon vorwegnehmen, dass einer dieser Mitarbeiter, ich glaube, es war Dr. Frank Poole, dass der dann bei einer ja, Reparaturarbeit im All, also am äußeren Objekt, ja, verstirbt durch einen ja, inszenierten Unfall der künstlichen Intelligenz. Und dass dann sein Partner, Dave Bowman, da überhaupt nicht irgendwie drauf reagiert, mit keiner Emotionalität, mit keiner Miene, könnte man jetzt auch wieder drauf schlussfolgern, dass er der Maschine vielleicht nicht zeigen möchte, dass er irgendwie eine Emotion empfindet, dass vielleicht schon so dieses Intrigante der Maschine offengelegt wurde, dass man sich schon langsam gegen die Maschinen wiederum verschwört, als eher schon unterlegene Minderheit. Also man hat schon im Film das Gefühl, also das packen die nicht gegen diesen Herr, gegen diese unfehlbare Maschine, dass man da schon in so einer unterlegenen Position auch noch im All ist, das ohnehin lebensfeindlich ist, mhm, und dann noch gegen so eine intervenierende Maschine irgendwie ja ankommen muss. Und diese ganze Handlung ist meiner Meinung nach dann schon so das Spielfilmhafteste an Film, so dieses Thriller-artige. Hm.
Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Ich finde das ziemlich gut, dass du das sagst, weil es eigentlich so einen Bezugspunkt gibt zu einem Film, den wir bereits besprochen haben in diesem Podcast, nämlich Blade Runner. Mhm. Und denn auch in diesem Film stellte sich ja die Frage, sind eigentlich die Maschinen oder die Replikanten, wie es in Blade Runner heißt, sind die eigentlich nicht doch viel menschlicher als die wahren Menschen eigentlich, die echten, mhm, Menschen? Zeigen die nicht viel mehr Emotionen und, mhm, so? Und das ist in dem Punkt zumindest, wir werden mit Sicherheit dann auch noch auf das Ende von Hell zu sprechen kommen, das ist in dem Punkt zumindest ziemlich interessant, denn man, wie diese Figuren eingeführt werden, dass sie im Prinzip auch funktionieren, also diese Menschen, ne, dass sie im Prinzip funktionieren wie Maschinen, in diesem Cockpit sitzen, eigentlich nur noch diese Knöpfe drücken und dass sie dann auch keine Nähe zueinander eigentlich haben. Mhm. Das ist ganz interessant. Die schauen sich ja dann beide diesen BBC-Bericht an, wo die, ja, beide interviewt wurden, ne? Und das ist eigentlich das Emotionalste, was man schon davon von denen sieht, ne? Also diesen Bericht, wo die wirklich noch so zusammensitzen und dann freundlich für die Kameras sind, ja, und so. Aber in dem Raumschiff selber sitzen sie ja direkt nebeneinander und schauen nur auf diese Bildschirme drauf, ne? Und, ja, zeigen gar keine Emotionen mehr. Das ist voll komisch.
Das stimmt, ne? Ja.
Also es wird ja schon suggeriert, dass sowas wie Emotionen, dass sowas mehr oder weniger abgetötet wurde, mhm, ne? Wo wir schon diese frühen Menschen sehen, der da richtig sauer wurde, wenn, mhm, da mal irgendwie so ein, ja, Tapir da ein bisschen am Wasser genuckelt hat, ne? Im Endeffekt, ne? Dass er da richtig wütend wurde. Das gibt es ja hier überhaupt nicht mehr. Mhm. Ich finde, so eine Spur von Emotionen gibt's dann bei Dave, wenn er merkt, dass Hal ihn töten möchte. Also wenn Hal sagt, ja, ich verabschiede, stimmt, mich, ja, dann gibt's so ganz kurz, da wird die Stimme so ein bisschen brüchiger, ja, und die Augen werden mal größer, ja, und so. Aber das war's auch schon.
Das stimmt, ja. Ne?
Das, ja, war's auch schon. Sonst gibt's da keinerlei Emotionen mehr. Also und das ist ja auch diese Frage, die Blade Runner stellt, dass man im Prinzip Maschinen, das ist ja auch ein Trend, der heute dann in der Robotik durchaus verfolgt wird, dass man Maschinen immer menschenähnlicher macht, damit, mhm, Menschen möglichst gut mit denen kommunizieren können. Ne? Mhm. Das wird ja auch im Film hier ganz klar so gesagt, dass das so das Ziel ist. Und dass man sich da aber an so einem Idealbild orientiert, immer freundlich und nett und so. Ne? Und da muss man sich die Frage stellen, ob das Gros der Menschheit, ob das überhaupt noch so ist, ne? Oder ob dieses Idealbild, ja, nicht schon längst verschwunden, stimmt, ist. Ja. Es ist natürlich nicht ganz, ja, verschwunden, ne? Oder nicht, mhm, auch im Großteil nicht verschwunden. Mhm. Ne? Aber der Film suggeriert hat, dass durch diesen technischen Fortschritt und diese immer größere Verzahnung mit der Maschine und diese Reduzierung auf einen Gehilfen dafür, dass diese, ja, Menschlichkeit Stück für Stück immer weiter abnimmt.
Mhm. Also würdest du sagen, dass eine Maschine dem Idealbild eines Menschen eher entspricht als der Mensch selbst?
Es gibt diese also es gibt das Potenzial dazu. Mhm. Also natürlich gibt es nicht dieses, beziehungsweise das ist ja auch ein Bezug zu Blade Runner. Also es wird ja gesagt, dass diese Maschine selbstständig denken kann. Mhm. Und das ist ja auch was, was wir in Blade Runner ganz klar haben, den Bezug zu René Descartes, mhm, der gesagt hat, ich denke, also bin ich. Also ich denke, also bin ich im Prinzip ein fühlendes Wesen, was auch Emotionen haben kann. Das heißt, das Herr wird hier schon auf eine Stufe eigentlich gestellt mit den Menschen. Was das angeht, beziehungsweise deutlich höher gestellt. Ne? Also er kann viel, viel mehr, kann viel effektiver, ja, arbeiten und ist auch noch emotional, ist nett. Er fragt ja dann auch, Dave zum Beispiel, kann ich dich was Persönliches fragen? Ja. Weißt du eigentlich, wie, ja, das hier, ne?
Ja.
Und trotzdem gibt es diese Unsicherheit, dass man nicht weiß, macht diese Maschine das jetzt wirklich, um freundlich zu sein? Oder macht sie das, simuliert sie, mhm, diese Freundlichkeit, um an Informationen, mhm, zu kommen? Also steckt da nicht eigentlich die komplette Berechnung, ja, dahinter, ne?
Aber das wäre auch absolut menschlich.
Ja, dieses, auf jeden Fall. Ja.
Genau, dass dann diese Interaktion, die in der Sequenz davor zwischen ja, Amerikaner und, sage ich mal, russischen Arbeiter dann stattfindet zwischen Maschine, hm, und dass also der Krieg vielleicht nicht mit zwischen Menschen stattfindet, sondern zwischen, also Krieg im überspitzten Sinne natürlich, sondern zwischen Mensch und Maschine. Und du hattest schon gesagt, dass emotional die Maschine eigentlich die einzige oder Hell eigentlich die Maschine Hell die einzige Figur ist, die dann doch so in eine gewisse Art und Weise an Emotionalität zeigt. Hm. Und da habe ich auch ein Zitat rausgeschrieben, eben aus diesem Tagesspiegel-Artikel von Stefan Reinicke. Mhm. Das lese ich mal ganz kurz vor. Mhm. So ist Hell das einzige Wesen, das Mitleid verdient. Die Menschen sind halt wie Klone und die Maschine ist die einzige Figur, die noch zur Tragödie des Todes taugt.
Ja.
Und da denke ich jetzt an diese eine ikonische Szene, in der Dave Bowman die Maschine so langsam abschaltet.
Ja.
So, die Maschine wird in einer gewissen Art und Weise weinerlich,
ja.
Sie wird so ein bisschen pathetisch, merkt so dieses Ableben, stirbt langsam, möchte dann irgendwie noch ein Lied singen, verliert ihre Erinnerungen und stirbt, sag ich mal, einen tragischen Tod, währenddessen die Menschen, zum Beispiel dieser Dr. Frank Poole, an einem sehr anonymen Tod in einem Raumanzug stirbt, dann irgendwo im All verschwindet. Aber was sagst du zu dem Zitat? Das könnte man schon so stehen lassen. Also ich fand das eigentlich ganz gut.
Ja, ich sehe das ein bisschen ambivalenter.
Ja.
Also ich hätte, ich kann mich noch ganz genau erinnern tatsächlich, was ich zu der Szene gedacht habe, als ich das erste Mal den Film gesehen habe. Mhm. Da dachte ich nämlich, und das ist ein Interpretationsfaden, den man heute immer noch so sehen kann, meiner Meinung nach, dass auch dieses Flehen immer noch Simulation ist.
Mhm.
Dass man im Prinzip, dass Hell im Prinzip darin immer noch so ein Mittel erkennt, okay, ich muss den jetzt emotional irgendwie kriegen, damit ich weiterhin am Leben bleibe.
Ja.
Jetzt bei den letzten beiden Gucken war ich mir dahingehend dann auch nicht mehr so sicher. Ich finde, man kann es in beide Richtungen interpretieren. Also
ja.
Zum einen, es ist pure Berechnung, zum anderen, es gibt hier wirklich einen Willen, am Leben zu bleiben. Sowas wie wirklich so ein Überlebenswillen, den man dann auch bei den Figuren, gerade bei Dave, habe ich ja eben gesagt, im Film sehen kann. Was sagst du?
Also eine Entscheidung würde ich auch tatsächlich offen lassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Kubrick jetzt beabsichtigte, dass man jetzt in dieser Szene Mitleid mit einer Maschine haben soll. Sondern ich würde schon glauben, dass Kubrick da eher dieser Technik, dieser Maschinen, dieser Robotik-Kritik mit dieser sympathisiert. Und dahingehend dann natürlich ist es wahrscheinlicher, dass die Maschine dann das wahrscheinlich schon simuliert, dass es da vielleicht irgendwie so ein kleines Programm gibt, das merkt, der Hell 9000 geht es jetzt nicht so gut, jetzt bring mal die große Mitleidsfanfare raus. Und dann wird halt versucht, wieder so dieses Manipulative im Menschen irgendwie zu überlisten.
Wobei man da dann wiederum auch, jetzt wo du sagst, auch wiederum Gegenargumente finden könnte, finde ich. Also es ist ja ganz interessant, während er abgeschaltet wird, dass diese Stimme dann auch viel tiefer wird, ne?
Ja.
Und das ist ja dann so ein Punkt, wo man auf der einen Seite sagen kann, okay, jetzt wird das Maschinelle dahinter eigentlich enttarnt, während dieses ganzen Emotionsschwalls. Aber was jetzt dagegen spricht, gegen diese These, dass es eine berechnende Maschine ist, ist ja, dass die Funktionen Stück für Stück abgeschaltet werden.
Ja.
Und dass man sich ja fragen könnte, ist diese Maschine auf diesem niedrigen Stadium, was sie dann irgendwann hat, überhaupt noch in der Lage, das zu simulieren? Weißt du? Also ist das dann nicht irgendwie, müsste sie dann nicht viel eher schweigen?
Ja.
Weißt du? Also eigentlich ist das ja so ein Zurückbringen auf die Fähigkeiten von einem Kleinkind. Also man entwickelt sich, die Maschine entwickelt sich zurück, wenn man so will, ne? Und das ist so ein Punkt, wo ich mir auch unsicher bin. Wir wissen, das ist Interessante, wir wissen ja nicht, wie sie programmiert ist.
Das stimmt, ja. Aber das stimmt tatsächlich. Diese Szene, muss man ja auch sagen, ist ja auch sehr, sehr lang. Also man kann vielleicht kurz dazu sagen, dass Dave Bowman in so eine Art kleinen Maschinenraum kommt, der sehr, sehr tief ist, mit sehr, sehr rotem, grellem Licht und dort verschiedene Blöcke rausschrauben muss.
Ja.
Und das sind ja unzählige Blöcke und dieser ganze Prozess so dieses Ablebens und dieses dieses letzten Monologs oder ja, wobei man könnte schon sagen, ist fast ein Dialog, weil Dave Bowman zum Beispiel zustimmt, dass dieses Lied nochmal gesungen wird. Im Deutschen ist es, glaube ich, Hänschen klein.
Ich weiß nicht mehr.
Ich glaube Daisy, irgendwas mit Daisy war es.
Ich habe den heute auf Deutsch geschaut.
Und das ist ja nochmal wirklich eine Szene, also geht sehr, sehr lang und für eine Todesszene, gerade dem Tod an, also ich habe noch nie eine Szene gesehen, die den Tod einer Maschine länger in die Länge gezogen hat.
Ganz kurz, ja. Und auch da könnte man, finde ich, bei Dave fragen, operiert er hier wie eine Maschine oder operiert er wie ein Mensch? Also operiert er in dem Sinne, dass er vielleicht sich in diesem Moment seiner Kindheit erinnern möchte? Ist vielleicht dieser Funken Menschlichkeit noch drin, dass er sowas noch, weißt du, dass er sowas präsent haben möchte? Oder macht er das wirklich aus einer rein berechnenden Sache, dass er sehen will, okay, so langsam werden die Funktionen abgeschaltet, so lange trällert das die Maschine wenigstens noch und dann weiß ich, wenn Ruhe ist,
ja, ist also da vielleicht ist noch so dieses Moment an dieser Sehnsucht der gegenwärtigen Normalität, dass man da vielleicht nochmal ein Lied hören möchte. Ich weiß nicht, geht wahrscheinlich jetzt zu weit, ob die da vielleicht irgendwie Radio hatten oder so, zum Beispiel im Film Moon, Sam Rockwell. Da hatte der auch irgendwie so ein paar CDs oder ich glaube sogar bei dem Film mit Matt Damon, Mars.
Ich weiß von Ridley Scott, ne?
Genau.
Ja, ja.
Da gab es dann ja auch eine Playlist, die dann schon zum 100. Mal irgendwie gehört wurde. Ich weiß nicht, ob es da so war. Aber ja, vielleicht könnte so dieses hervorrufen, so nochmal dieser Menschlichkeit. So, ja, sing doch nochmal ein Lied, macht ja sonst keiner. Vielleicht nochmal so ein bisschen so was Schönes. Aber vielleicht könnte natürlich auch sein, dass er einfach überprüfen möchte, ob das Maschinchen da so langsam mal am Ableben ist.
Ja.
Genau. Und bis zu diesem Punkt war für mich alles okay.
Warte mal, mach mal gleich. Ich würde das tatsächlich selber ganz gerne einleiten. Mit einer Frage. Und zwar, ich wollte noch eine Sache kurz dazu sagen zu diesem Teil, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es auch, oder war so ein bisschen meine These, dass es halt auch so eine Geschichte des Films im Endeffekt so darstellt, dieser Film, ne? Also dass es immer filmischer, also im Sinne von immer mehr Fiktion und so und immer mehr hergestellt und künstlich und so weiter wird. Und das, finde ich, sieht man hier in diesen Szenen ganz deutlich. Du hast schon Thriller angesprochen. Ich finde, das hat auch durchaus Horrorelemente drin. Also man sieht zum Beispiel kurz bevor der erste, bevor Frank stirbt, sieht man diese Jump Cuts, die auf Hell zugehen, dieses ne? Es wird so eine Hektik arrangiert. Und die Szene, wenn Frank stirbt, ist ja so, dass Dave dann da rumsitzt und da sieht man ja dieses Fenster. Und da ist es ja so, dass Frank im Prinzip von links nach rechts gleitet, ne? Und das hat für mich so ein bisschen sowas wie gehabt, wie in einem Horrorfilm, wenn irgendwie im Hintergrund irgendwie eine Person von links nach rechts huscht. Irgendwie, weißt du? Also so ein so eine Erzeugung von ich weiß nicht so richtig, was da ist, aber irgendwas ist da und es ist unheimlich und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ne? Was ja dann eine Spiegelung von Zuschauer und Protagonist in dem Fall ist. Ne? Also wir wissen ja beide nicht, was damit, wie damit umzugehen ist.
Ja. Aber auch dann trotzdem eine sehr emotionslose Szene. Also das hätte man ja nutzen können, dieses Moment, um jetzt Spannung zu erzeugen. Aber Dave steigt dann einfach in diese Gondel, in diesen Pott, geht da raus mit steinerner Miene, holt dann seinen Kollegen wieder zum Schiff, also ist natürlich nicht mehr am Leben, in seinem Raumanzug und wird dann natürlich von der Maschine ausgesperrt, muss dann irgendwie da reinkommen. Und da gibt es eine für mich sehr kuriose Szene, denn selbst die Maschine sagt dann ja, er kann nicht mehr reinkommen in das große Raumschiff, er muss jetzt in dieser Gondel bleiben, weil er seinen Helm vergessen hat. Er kann nicht durch diese Notschleuse, sag ich mal, ins Innere passieren, schafft es aber dann doch irgendwie, ist dann in dieser Drucksausgleichkammer, bevor es dann in die richtigen Räume des Raumschiffs geht und hat dann auf einmal einen grünen Helm auf. So, er hatte eigentlich keinen Helm, der Helm seines Kollegen war, glaube ich, gelb.
Na, gelb oder weiß?
Gelb oder weiß und seiner war rot und er hatte dann auf einmal einen grünen Helm auf und ich weiß nicht, wo der grüne Helm herkommt.
Hat er nicht einen weißen Helm?
Ich weiß es
nicht. War das nicht ein roter Anzug und ein weißer Helm?
Ich dachte, ein roter Anzug und ein grüner Helm. Ich bin weiß es auch nicht mehr zu 100%. Aber er kommt in diese Drucksausgleichskammer, wird da reingeschleudert, schafft diesen Druckausgleich, alles ist eigentlich gut, die Schwerkraft kommt wieder, er kann wahrscheinlich atmen, das Gesicht entspannt sich und auf einmal geht er durch die Räume des Raumschiffs mit einem grünen Helm und will dann eben Hell zerstören. Genau, und das war dann schon so ein erstes Aufhorchen, so, jetzt wird es ein bisschen komisch.
Okay.
So, ja. Ich würde da jetzt auch vielleicht schon drauf zu sprechen kommen, aber du wolltest mir eine Vorlage geben oder mit einer Frage starten?
Naja, also wir sind uns jetzt einig, dass wir in den letzten Teil gehen des Films. So, und ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, dass dieser Film sehr schwer zu verstehen ist, durchaus, ne? Und das ist so. Und ich habe auch beim erneuten Gucken mir gedacht, ja, bis hier geht's eigentlich. Ne?
Richtig, ja.
Und dann kommt dieser letzte Teil, und jetzt erzähl immer. Was hast du dir da gedacht?
Ja.
Erzähl oder erzähl vielleicht erstmal, was passiert. Oder soll ich das machen? Wie du möchtest.
Naja, also Dave Bowman möchte dann, glaube ich, Richtung Jupiter, relativ schnell Richtung Jupiter, um zu sehen, was da ist, weil irgendwie eine letzte Nachricht reinkommt, die Hal dann irgendwie kurz vor seinem Ableben abspielt, die wahrscheinlich schon vor Expeditionsantritt von irgendwelchen offiziellen Drahtziehern da abgefilmt wurde. Und das war auch wieder so eine kleine Initialzündung. Jetzt mal zu schauen, was ist denn da jetzt, was machen wir eigentlich? Werden wir hier nicht doch irgendwie nur verarscht? Und ja, rast dann wahrscheinlich gegen gegen Jupiter natürlich.
Genau, man muss ganz kurz, man muss dazu sagen, dass es sich, dass die Forscher wohl herausgefunden haben, dass es Gen Jupiter den ersten Beweis für außerirdisches Leben gibt, sozusagen. Also für Menschen, für nicht menschliches Leben, sondern für Leben außerhalb der
Ja.
Erde, wenn man so möchte.
Ja.
Genau. Und man sieht dann auch erstmal diesen Monolithen dann wieder im All schweben.
Ja.
Aber erzähl
Ach
erstmal
ja,
weiter.
genau. Und
Genau.
dann beginnt so, ja, eine Art diese psychedelischen Szenen, dieses Farbenspiel von Musik und Bild, die dann für mich recht schwer zu fassen waren. Also es wurde dann sehr abstrakt. Also viele konventionelle Filme aus diese ganzen Weltraumfilme, ich denke da jetzt an Alien, an Life, die hätten mit dem Tod der Maschine aufgehört, wären vorbei gewesen, alles wäre super gewesen. Dave Bowman hätte sich dann vielleicht noch an eine Rettungskapsel retten können, weil ein Countdown runtergelaufen wäre, der das Raumschiff dann explodieren gelassen hätte nach Ableben dieser Maschine. Hätte man es vielleicht so dramatisch zum Ende bringen können. Aber er fliegt dann rasend gen Jupiter und dann ja, ereignen sich Szenen, die man eigentlich gesehen haben muss, die alle handgemacht sind, habe ich im Nachhinein erfahren. Also ich dachte, da wäre vielleicht vieles mit Computer animiert gewesen, auch wenn das 1968 wahrscheinlich eher schwierig war. Jetzt mit dem Hintergrundwissen, dass das wirklich alles handgemacht war, mit irgendwelchen besonderen Techniken, die auch einen ganz bestimmten Namen haben, der mir gerade nicht einfällt. Ist es schon wieder interessanter, aber ich finde es unglaublich schwer, einen kohärenten Bezug zum Film zu finden. Magst du, soll es wahrscheinlich nicht geben, magst du wahrscheinlich nicht geben. Der Film möchte wahrscheinlich auch gar nicht erschlossen werden, sondern soll im Subtext oder soll, sage ich mal, so im Unterbewusstsein irgendwie Gefühle erzeugen, Regung erzeugen, die ja von Mensch zu Mensch sich ja irgendwie unterscheiden können. Und ich habe mir dann so ein bisschen die Frage gestellt, Film ist ja für uns ein Unterhaltungsmedium. Also Film ist für uns ein Medium, das zum einen auch die Geschichtskultur prägt, also das, was wir im Film sehen, oder auch auch so eine Kultur der Zukunft, das, was wir im Film sehen, nehmen wir in uns auf und denken und halten es für die Wirklichkeit. Also wir sehen im Film Raumschiffe, wir sehen im Film Raumanzüge, wir sehen diese ganze Ornamentik und denken, jo, so sieht es dann wirklich im All aus. Oder ja, so sah es auch im Barock früher aus und halten das für die Wirklichkeit. Und trotzdem ist der Film zum einen ein bildendes, aber auch ein unterhaltendes Medium, das zur Unterhaltung herangezogen wird, gerade in den letzten Jahrzehnten immer mehr oder auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts dient der Film schon der Unterhaltung, abgeleitet dann
Ja,
vom Theater. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, darf Film oder darf ein Film oder soll ein Film überfordern? Also ich hatte das als sehr überfordernd gefunden, dadurch, dass es dann sehr dicht wurde. Also man kann ja schon mal verraten, Dave steht dann auf einmal mit dieser kleinen Raumkapsel in einem, ja, Raum mit einem leuchtenden, gerasterten Boden, in einem, ja, barock eingerichteten Zimmer. erblickt sich als selbst dann als alten Mann und der alte Mann erblickt dann einen noch älteren Mann und der noch ältere Mann erblickt dann einen Monolithen und auf einmal liegt in dem Bett, auf einmal, also erblickt der Monolithen, dann auf einmal ein Säugling, einen leuchtenden Säugling in einer Eihülle und dann sieht man auf einmal Erde und Säugling fast in gleicher Größe aufeinander schauen. Und es ist dann schon recht viel gewesen und hat mich ein bisschen konfus zurückgelassen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob da so eine tiefe Interpretation oder ob dieser Drang nach Interpretation da wirklich angebracht ist, ob man das nicht einfach so stehen lassen soll und einfach in Ruhe lassen soll und einfach auf sich wirken lassen soll. Da ist ja wahrscheinlich ohnehin kein, also klar, man strebt immer irgendwie nach Fassung und nach Sicherheit und nach irgendwas, woran man sich orientieren kann. Aber das gibt's faktisch. Also klar könnte man sich auf die eine oder andere Sache einlassen, aber faktisch besteht das in der Szene für mich nicht. Und da wird dann für mich 2001, der ohnehin schon relativ abstrakt ist, der Film, wird dann für mich eher zu einem wirklichen Kunstfilm. Der schon irgendwie konfus ist, aber jetzt zum Beispiel ein Film von Alejandro Jodorowsky, die auch sehr konfus sind, die haben immer noch so eine Handlung, die haben immer noch so was Menschliches, mit dem man so irgendwie sich verbinden kann. Und die fehlt bei Kubrick nicht nur in 2001 gänzlich. Also das ist immer
echt?
Ja, finde ich schon. Also ich kann zu keiner Figur in den Kubrick-Filmen, also ich kenne nicht alle Filme, nur die wir besprochen haben, irgendwie eine Nähe aufbauen. Also zu den, also zu,
ach so, ja, das, ich dachte, also, Narrativ fehlt jetzt.
Ach so, das fehlt in der Szene, wird das Narrativ dann für mich auch aufgehoben. Also Kunst, also verkommt nicht zum Selbstzweck, aber man muss sich von den Bildern irgendwie dann eben leiten lassen. Und wenn Film ein Medium ist, was auf einen irgendwie so einen Einfluss ausübt, so einen richtigen Impact hat, was vielleicht auch Meinungen, Weltbilder oder so ein eigenes psychologisches Selbstkonzept verändern kann, dann muss der Film auch irgendwie einen Zugang zum Menschen finden. Und da, also auf der einen Seite sagen viele, 2001, super Film, hat mich nachhaltig beeinflusst. Aber auf der anderen Seite wird dann wieder gesagt, es ist ein Film, dem man sich eigentlich nicht nähern kann, weil er so groß ist und so abstrakt ist, dass da für mich so eine Art Widerspruch entsteht. Auf der einen Seite hält man den Film für große, große Kunst, möchte ihm beipflichten, dass er eine Generation, dass er die Filmwelt, dass er so dieses kollektive Bewusstsein verändert hat oder verändern kann. Auf der anderen Seite sagt man aber, man kann sich dem Film nicht nähern. Es ist einfach so abstrakt und so in den Gedanken Kubricks verwachsen, dass man das fast nicht mehr nachvollziehen kann. Und da bin ich noch mit mir im Zwiespalt, ob ich den Film wirklich gut oder eher nicht so gut finde.
Das finde ich aber ziemlich super. Also das ist, ich finde, das ist ein schöner Gedankengang, dass beziehungsweise, ich finde es auch auf jeden Fall erstmal sehr erstaunlich, dass gerade dieser Film, der in dieser letzten halben Stunde, glaube ich, ne, letzten 20 Minuten, halben Stunde, so undurchschaubar ist, dass gerade dieser Film so ein hohes Standing hat. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so zu 100% erklären. Es ist ein unfassbar schöner Film, vom Anfang bis zum Ende. Und gerade diese Farben, das ist ja unfassbar geil. Oder dieses Gebirge, ne, auch farblich dann so schön gestaltet. Dann, und es ist so konfus. Und es ist tatsächlich so, dass man sich dem eigentlich nicht annähern kann. Beziehungsweise, dass der Film sich in gewisser Weise vor einer Gesamtinterpretation dann verschließt. Ich finde aber, dass das konzeptionell im Film schon angelegt ist. In einer gewissen Weise. Ich könnte jetzt meine finale Interpretation mal vorlegen, wie ich es, oder Nicht-Interpretation, wenn man es so sieht, wie ich das Ding gesehen habe. Für mich hat dieser Film zwei sehr große Aussagen, auf die ich es jetzt mal runterbrechen möchte. Zum einen gibt es da diese Entwicklung der Menschheit und diesen Faktor, dass es eigentlich keinen wirklichen Fortschritt gibt, außer einen technischen Fortschritt. Und das findet man in sehr, sehr vielen Szenen. Also beziehungsweise man erfährt ja dann in diesem Film, dass es anscheinend diesen technischen Fortschritt immer gab und alles immer gepflogener und ausgefeilter geworden ist. Aber es stellt sich ja schon die Frage, dadurch, dass das Ziel dieses Fortschritts so undefiniert ist, wohin wollen wir eigentlich hin? Das ist ja die große Frage. Also es geht im Prinzip um so ein großes Weitermachen und wir erobern jetzt auch noch das All und so, ne? Und bis uns dann alles gehört in einer gewissen Weise und kämpfen darum. Die Frage, die sich stellt, warum macht man das eigentlich? Ne? Wenn es doch eigentlich zu nichts Besserem führt, wenn es sogar eher zu so einer Abstumpfung der Menschheit führt. Ne? Das heißt, es geht im Endeffekt nur darum, wir wollen zu einem Ziel hin, wissen aber nicht, was für ein Ziel und wie wir da hinkommen, ist prinzipiell eigentlich erstmal egal. Also ob wir unsere Menschlichkeit auf dem Weg verlieren, das wird dem untergeordnet. Es wird dieser ganzen Effektivität untergeordnet eigentlich, ne? Und diesem Fortschritt. Und das ist aber etwas, und das, da kommen wir jetzt zur Interpretation dieses letzten Teils, das ist etwas, was aber auch auf den Prozess des Lesens von Kunst und von Film zutrifft. Wir folgen, während wir einen Film gucken, und ich denke mal, du konntest dich da auch nicht so richtig vor verschließen. Wir folgen immer gewissen Interpretationssträngen. Wir gucken, wohin führt's, ne? Was gibt es, gerade wenn man sich so intensiv damit beschäftigt und interpretiert, wir folgen immer gewissen Aussagen, ne? Und ich habe ja bereits gesagt, der Film hat verdammt viel davon, ne? Fortschritt, wofür steht Hell? Steht Hell vielleicht für Gott, dann vielleicht auch für so ein übergeordnetes Menschenbild, ne? Weil es ist ja perfekt und unfehlbar eigentlich, ne? Und es ist ja eine Gotteslästerung dann im Endeffekt, wenn man sagt, okay, diese Maschine hat einen Fehler gemacht und die werden ja auch dann dafür bestraft, ne? Oder steht der Monolith für Gott? Oder steht der für den Fortschritt, ne? Und sind das Phallus-Symbole alles? Geht es hier um männliche Herrschaft und so weiter, ne? Geht es hier um das Aufbrechen von einem geopolitischen Konflikt, im Kalten Krieg und so, ne? Wir folgen all diesen Pfaden, aber was haben wir am Ende davon, wenn wir dann zu einem Schluss kommen? Ist es dann nicht eigentlich nur so, dass wir dann dastehen, okay, jetzt habe ich es erledigt, jetzt kann ich diesen Film für immer von mir wegschieben und das war's. Und das, was dieser Film am Ende macht, widersetzt sich einem zufriedenstellenden Schluss. Dafür ist gerade diese Szene, wenn Dave durch diese Farben wandert, ne? Da ist das eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und eigentlich auch in den späteren Szenen. Wir sehen, dass diese Farben auf einen Punkt zusteuern, ne? Wir sehen im Prinzip diesen Punkt, wir sehen diese ganzen Farben, wie sie an uns vorbeigehen. Wir achten eigentlich gar nicht so groß auf die Farben an der Seite, sondern mir ist beim Gucken aufgefallen, ich achte eigentlich nur auf das Zentrum. Gibt es da irgendwas? Kommt da irgendwas? Ne? Gibt es da irgendein zufriedenstellendes Ende? Gibt es auch dann in diesen Gebirgen? Gibt es da hinten irgendwie einen Fluchtpunkt? Da gibt es so diesen einen Berg, der ragt so ein bisschen aus. Das sieht aus wie so ein Haus oder so vielleicht. Ne? Gibt es da irgendein Ziel, zu dem ich kommen kann? Aber der Weg an sich, der wird gar nicht beachtet. Ne? Es geht gar nicht so um diese sinnliche Erfahrung eines Films, um das Schönfinden eines Films, sondern es geht immer darum, das in irgendeinen Bedeutungszusammenhang reinzubringen und sei er noch so bescheuert teilweise auch, ne? Und macht so wenig Sinn. Mache ich auch vielleicht ab und zu ein bisschen overinterpretating und so, ne? Wer weiß. Aber und da ist diese letzte Szene eben auch nochmal symptomatisch. Du hast diesen Raum mit diesen ganz vielen Gegenständen, die überhaupt nicht zueinander passen. Und wir versuchen, das irgendwie in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Und der sieht sich da selbst als Kreis. Ja, was soll das denn bedeuten? Ja. Ne? Und jetzt ist dieser Monolith noch da. Und zu dem Monolithen hat Wolfgang M. Schmidt auch tatsächlich eine sehr schöne Interpretation gebracht. Er hat nämlich gesagt, eigentlich stehen so wie die Menschen oder beziehungsweise diese frühen Menschen vor dem Monolithen stehen, stehen wir eigentlich vor diesem Film. Wir versuchen uns dem irgendwie anzunähern. Mhm. Wir versuchen da irgendwie herauszufinden, was bedeutet das? Gibt es da irgendeinen Sinn dahinter? Ne? Ja. Ich tippe da mal an und okay, macht nicht so richtig Sinn. Okay, versuche ich nochmal oder wie und nähere mich an. Aber es gibt dadurch, dass der so unfassbar undefiniert ist, nur auf sich selbst bezogen ist, gibt es nur diesen einen Zusammenhang, nämlich zu sich selbst. Er verschließt sich eigentlich allem. Und egal, was für ein fortschrittliches Stadium die Menschheit dann irgendwann einfährt, sie wird dem Ziel auch nicht näher kommen. Man wird in 100 Jahren noch nicht wissen, was dieser Monolith bedeutet.
Ja.
Schlussendlich.
Und du hast das jetzt gut auf den Punkt gebracht. Genau, das hat für mich dann eigentlich so dieses unbefriedigende Ende erzeugt. Also ich habe mich versucht, halt diesen Monolithen dem Film zu nähern, habe mir versucht, das zu erschließen, gerade wenn man sich natürlich näher mit Film beschäftigen möchte, abseits des konventionellen Schauens, sucht man natürlich die ganze Zeit, oder also das arbeitet auch so im Unterbewussten, dass man sich versucht, alles irgendwie zu erschließen, zusammenzupuzzeln, damit man dann am Ende des Films dem sagen kann, der dem Film, der dem Filmmedium vielleicht nicht so verhaftet ist, so geht der Film. Ich habe hier ein Patentrezept, ja, genau, ich habe den Film erschlossen, ich sage dir jetzt, was du über den Film wissen musst und dann verstehst du das und dann ich habe so den Film quasi entschlüsselt.
Ja, wir kennen das alle, diese unsäglichen Videos auf YouTube, ja, Ende erklärt und genau, so. Genau, ne? Das ist ja richtig, der Klassiker, ne? Richtig. Als ob es diese eine Erklärung gibt,
dann im Endeffekt, ne? Aber so ist der Mensch oder der heutige Mensch eben gestrickt, dass alles irgendwie ein Ziel haben muss und dass das Ziel kenntlich gemacht werden muss. Gerade im Film, im konventionellen Hollywood-Spielfilm, gibt es immer das berühmte Happy End. Man weiß immer am Ende des Films, so und so ist es ausgegangen und dann ist auch wirklich Schluss. Und dieses Ende gibt es natürlich faktisch in 2001 nicht, wie es in ganz vielen Filmen auch nicht gibt. Aber bei 2001 kommt für mich noch diese Distanz über den gesamten, über die gesamte Laufzeit von, ich glaube, irgendwie 140, 145 Minuten hinzu, dass man eine Distanz zum Film hat und dann nicht mal ein kohärentes Ende, was einen irgendwie so einen kleinen Strohhalm bietet, dass man für sich vielleicht so einen persönlichen, ja, Mehrwert ist zu viel gesagt, aber dass man vielleicht so wenigstens das Gefühl hat, irgendwas kapiert zu haben. Man sieht das, man sieht die Bilder, man kann das alles schätzen, man findet das toll. Aber es ist dann auch eine Herausforderung, 144 Minuten Bilder schön zu finden. Und das andere versteht man nicht. Das wäre so, als wenn man irgendwie eine Sprache hört, meinetwegen irgendwie, weiß ich, Finnisch, und findet, ja, toll, und wie das geschrieben ist. Das klingt so toll.
Ganz kurz, das hättest du am Ende sagen müssen. Wer hätte mal sagen können, apropos Finnisch.
Stimmt. Ja. Das wäre nicht schlecht. Schade. Ja. Beim nächsten Mal.
Ja.
Jetzt nochmal. Ja. Aber ja, und am Ende sagt man dann, ich finde die Sprache toll, klingt super, lässt super Schriftzeichen, aber ich habe nichts verstanden. Und dass man sich da dann hinstellt und sagen kann, boah, es ist ein toller Film. So, das ist schwierig. Ich möchte dem Film seine Qualität um Gottes Willen nicht absprechen.
Ja.
Gerade was das Ästhetische, das Optische betrifft, hat er wahrscheinlich dieses gesamte Genre bis in die heutige Zeit hinein beeinflusst. Ist er jetzt auch schon über 50 Jahre alt. Wenn man sich vorstellt, dass man im Jahr 1968 ist und so einen Film sieht, Wahnsinn, also das muss damals wirklich ein Augenöffner gewesen sein, der einen zum Staunen gebracht hat. Heute ist man da wahrscheinlich abgehärteter durch diverse Filme, wie zum Beispiel Interstellar von Christopher Nolan, ist ja auch so ein epochales Werk, der aber wiederum konventioneller ist, der zwar mit Zeiten spielt.
Aber du siehst ja allein diese Raumschiffe und denkst ja aus heutiger Sicht sofort, okay, Star Wars, oder Alien auch, ne? Das ist ja alles, ich weiß nicht, ob es komplett daher entlehnt ist, aber das war damals schon dahingehend, was diese Darstellung von Leben im All oder so darstellt, ist das schon ganz schön bahnbrechend gewesen, das kann man schon so sagen.
Ja. Hat vielleicht auch so dieses allgemeine Verständnis von Raumfahrt, von dem Leben im Orbit wahrscheinlich so nachhaltig geprägt, dass die Menschen dann wirklich geglaubt haben, ja, da gibt es halt Essen, das gibt es aus dem Tetrapack und die Toiletten sind alle ein bisschen komisch da oben. Und dass es aus diesem Film kam.
Ja.
Also die Qualität oder den Verdienst möchte ich dem Film nicht absprechen, aber so als Film an sich würde ich den, also ist es schon sehr künstlerisch.
Auf jeden Fall. Ja. Es ist ein Kunstfilm,
auf jeden
muss man
Fall,
sagen.
Genau.
Gerade der letzte Teil.
Ja.
Aber ich finde gerade das sehr, sehr großartig, weil der Film mir auf der einen Seite in den ersten Teilen dann so ein paar Sachen verrät durchaus. Also gerade dahingehend, wohin sich Menschheit entwickelt. Also wir reden jetzt immer über Blade Runner, wenn es um die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Maschine geht. Aber das Ding ist im Prinzip schon mal hat das im Prinzip zumindest in einem filmischen Kontext schon nach vorne gebracht. Ich will nicht sagen begründet, weil ich jetzt auch an Metropolis schon denken musste wieder. Das war ja nochmal 40 Jahre vorher. Auf jeden Fall populär gemacht. Es ist ja ein populärer Film, ne? Also heute noch. Das ist ja, du hast ja schon gesagt, das ist ja unglaublich, dass der sich sowohl damals als auch heute so großer Beliebtheit erfreut. Und zum anderen verrät der Film mir ganz, ganz viel über Kunst. Also wie man sich einem Kunstwerk nähern sollte und ja, wie man das angehen sollte, dass man nicht dieses Verstehen versuchen sollte. Und gerade zeigt er auch, dass ein Film eigentlich nicht unbedingt ein festes Narrativ braucht, was nach diesen festen Drehbuchstrukturen laufen muss, ne? Weil wir gucken uns einen Film, also wir gucken uns Filme schon auch wegen der Geschichte und wegen den Narrativen an, aber ich würde behaupten, hauptsächlich sind die Bilder und die Aufnahmen daran schuld. Weil wenn ich zum Beispiel mir einen Film wie Fight Club angucken würde und dann weiß ich ja spätestens beim zweiten Mal, okay, das ist, da gibt's einen Twist, um das so ein bisschen auszuweichen, ne? Für die, die ihn vielleicht noch nicht gesehen haben. Und also es gibt rein auf der Grundlage des Narrativs keinen Grund, sich den Film noch ein zweites Mal anzugucken. Man macht es aber trotzdem wegen der Darstellung und weil man sehen will, wie ist das eigentlich
Genau,
hergestellt worden. Ne? Es geht um
ja.
die Mittel, die gewählt wurden. Oder auch, wenn man sich jetzt große Kunstwerke der Literatur anschaut, ne? Also Romeo und Julia, das ist ja keine großartige Geschichte. Ne? Es geht ja um die Zeilen. Wie hat Shakespeare das geschrieben?
Ja.
Ne? Oder wie hat Goethe seinen Faust verfasst? Was wurden für Mittel gewählt? Ne?
Ja.
Das ist das eigentlich Interessante an diesen Werken. Und das ist auch das Interessante an 2001. Also
Ja.
die Darstellung, die Bilder, auch die Darstellung von der Nahrung, wie ekelhaft das ist.
Ja.
Und wie man sofort auf diesen Trichter gebracht wird, falls es das irgendwann mal geben sollte, das ist nicht schön, ne? Also es ist fast schon so eine Warnung vor der Zukunft
Ja.
eigentlich, ne? Zugleich.
Ja.
Es ist, ich finde es absolut toll. Ich würde, es ist auch keiner meiner absoluten Lieblingsfilme persönlich, aber ich würde, also auch nicht mein Lieblings-Kubrick. Ich habe tatsächlich innerhalb dieses Podcasts Barry Lyndon als meinen Lieblings-Kubrick-Film für mich erschlossen. Wobei man da auch sagen muss, ist halt auch der, den ich so als letztes zum ersten Mal gesehen habe. Also
Ja.
vielleicht wäre das was anderes gewesen, wenn ich mir ein Shining dann auch jetzt, wenn ich den erst kürzlich gesehen hätte. Aber also filmisch ist 2001 für mich das Meisterwerk, was Stanley Kubrick gemacht hat.
Dem
Es
würde ich
gibt
auf jeden Fall beipflichten. Ja, also filmästhetisch, filmoptisch, ja, auch filmtechnisch oder auch so von der Bildsprache her, auch unter Berücksichtigung des Erscheinungsjahrs, ja, also in Meilenstein. Was mir nur jetzt dumpf aufschlug, da ich den Film auch noch nicht so lange kenne und vielleicht noch nicht so die Bezüge habe, oder die Erlebnisse noch nicht so konsolidiert habe mit dem Film, dass vielleicht in wenigen Wochen oder in Monaten oder Jahren kommt noch mal so eine Sehnsucht nach dem Film, die dann vielleicht noch mal einen ganz anderen Zugang zulässt. Aber so der nackte Film hat mir nach zweimaligem Sehen einfach aufgezeigt, dass man versucht, über, sage ich mal, 130 Minuten hinweg so für sich den Film zu erarbeiten, die Darstellung, sage ich mal, zu analysieren, aber dann alle in dieser letzten Viertelstunde, in diesen letzten 20 Minuten wiederum alles umgekippt wurde und alles, ja, nicht zerstört, aber ad absurdum geführt wurde und einen dann doch wieder so ein bisschen in einer fragenden Kälte zurückgelassen hat. Was aber bei Kubrick des Öfteren so war, beispielsweise bei A Clockwork Orange, hat mich auch sehr fragend zurückgelassen. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass Barry Lyndon mir mit Shining auch am besten gefallen hat von den bisherigen Kubrick-Filmen, die ich gesehen habe. Aber Barry Lyndon war auch meiner Meinung nach auch man hat auch so diese Distanz, man hat so keine Sympathisanten so richtig gehabt zu den Figuren. Aber es hat noch so eben dieses Narrativ gehabt, so in Kombination mit dem Schönen, was dort wirklich zur Schau getragen wurde. Dass man, also da haben die Räder des Filmrezeptions, also meine Räder der Filmrezeption und die Räder des Films ineinander gegriffen. Das war ein schönes Gefühl, das war ein toller Film, der noch länger geht als 2001. Und
Stimmt, ja.
2001 hat also diese Distanz zu überwinden, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass man zu dem Film wahrscheinlich nur durch irgendwelche persönlichen Erlebnisse, wenn man den Film jetzt wahrscheinlich 1968 und 1969 im Kino gesehen hat und den dann 40 Jahre später wieder sieht, vielleicht hat man dann irgendwie so einen ganz anderen Bezug zum Film. Aber jetzt, Stand jetzt hat mich der Film in einer nüchternen Art und Weise schon begeistert, aber in einer emotionalen Art und Weise wiederum nicht. Wie ich mal so schön gesagt habe, zu Parasite ging in den Kopf, aber nicht ins Herz.
Stimmt, das hast du mal bei Parasite gesagt. Genau. Ja. Ich habe da zum Abschluss vielleicht noch was zu sagen zu dem kleinen Kind, was am Ende auf die Welt schaut. Mhm. Vielleicht ist das dann im Endeffekt die Schlussbotschaft, auch wenn das jetzt alles ein bisschen esoterisch ist, die Schlussbotschaft dieses Films. Man blickt auf diesen Monolithen, man blickt auf diesen Film und man hat im Prinzip hier nicht irgendwie ein Narrativ erfahren, irgendwie was besonders Trockenes oder sowas erfahren. Man hat einfach nur etwas Wunderschönes gesehen über diesen Film hinweg. Und vielleicht ist genau das der Weg, um die Welt wieder richtig zu sehen, sozusagen, um wegzukommen von diesem technisierten, von diesem Fortschrittsgedanken. Einfach nur so eine kleine positive Botschaft zum Schluss, dachte ich mal. Das könnte die Botschaft am Ende des Films sein, auch wenn es natürlich im Kontext keinen Sinn macht. Ne? Weil also es ist einfach so durcheinander, so viele verschiedene Sachen, die man am Ende berücksichtigen muss. Und man kommt nicht zu einer einheitlichen Definition am Ende. Ich glaube, das ist relativ unmöglich. Aber so ist er auch angelegt.
Das stimmt.
Denke ich mal.
Um vielleicht mal so einen kleinen Uferschlag zum letzten Teil unseres Gesprächs zu schlagen. Die Definition unseres Podcasts ist auch nicht so einfach, denn es wird eine kleine, ja, man kann es schon anteasern, eine kleine Veränderung geben. Wir hatten uns ja am Anfang des Podcasts aktuelleren Film gewidmet, dann haben wir gesagt, wir wollen uns Film von Regisseuren widmen. Und nun haben wir etwas Neues vor. Nach Stanley Kubrick haben wir uns gedacht, wir können das Ganze mal so ein bisschen ausdünnen. Wir widmen uns nun nicht mehr einzelnen Autoren, große Werke der Autoren, sondern haben ein bisschen vielleicht was anderes vor.
Also wir sind jetzt am Ende der Episode, kann man vielleicht sagen. Das war die Besprechung zu 2001 erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen zunächst einmal.
Ne? Ja.
Und wie Lukas schon angedeutet hat, wollen wir ein bisschen was verändern. Und ich muss auch mal ein bisschen sagen, woher die Idee kam. Wir hatten ja mal den Tom Walter hier zu Gast in der ersten Folge zu Stanley Kubrick, nämlich zu Full Metal Jacket, der ja auch unser Logo gemacht hat und zusammen mit Stefan zusammen die Musik gemacht hat für unseren Podcast. Und der gute Mann hat auch einen Podcast, der sich Ping-Pong Stereo nennt. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das sagen. Ein Musikpodcast. Und dieser Musikpodcast hat ein sehr, sehr interessantes Konzept. Das Konzept dieses Musikpodcasts ist, dass sich zwei Leute gegenseitig Alben geben, von denen der jeweils andere das Album nicht gehört hat. Also mit dem Ziel, immer etwas Neues zu finden. Und ich habe diesen Podcast mir angehört und ich muss auch sagen, das ist alles fantastisch, könnt ihr unbedingt folgen, unbedingt anhören, weil dieser Podcast bringt einen irgendwie auch dazu, mehr Musik wieder zu hören, auch mal vielleicht zu den früheren Jugendalben zurückzugehen oder sich auch neue Sachen dann mal anzugucken und wieder intensiv Musik zu hören. Ich habe das wirklich bei mir entdeckt in der Zeit, in der ich das gehört habe und habe zugleich gemerkt, dass mich diese Folgen zu Stanley Kubrick zumindest ein bisschen angeödet haben. Nicht, weil das nicht absolut fantastische Filme wären, sondern ich für meinen Teil kannte sie halt. Ne? Es war nochmal schön, sich mit denen nochmal so intensiv auseinanderzusetzen, auch so intensiv, wie ich es noch nie gemacht habe dann im Endeffekt. Aber muss sagen, dass ich Bock habe, was Neues kennenzulernen.
Sehr gerne. Geht mir genauso. Für mich war es mal eine neue Erfahrung, mich überhaupt mal dem Filmregisseur Stanley Kubrick zu widmen. Was ich vielleicht so in der Form, in dieser ja dann doch recht kurzen Zeit nicht so geschafft hätte. Aber ja, ich bin da gerne auf deinen Vorschlag und die Anleihe des Podcasts Ping Pong Stereo eingegangen. Und ich denke mal, wir können, oder ihr Zuschauerinnen und Zuhörer könnt weiterhin gespannt sein, was uns da so einfällt.
Ja, man muss dazu sagen, also um das jetzt auf den Punkt zu bringen, ne, wir haben jetzt das Konzept, dass einer immer den Film für die eine Folge auswählt und das ist im Bestfall ein Film, den der andere noch nicht gesehen hat. Das hat einfach das Ziel, dass wir beide uns ein bisschen weiterbilden, dass wir eben nicht nur Sachen nehmen, die wir schon kennen, beziehungsweise der eine kennt sie natürlich dann im Endeffekt, ne? Aber dass man dadurch die Chance hat, mehr Neues zu erfahren und vielleicht sogar nicht nur die ganz Großen der Filmgeschichte zu nehmen, wie jetzt eben 2001, sondern vielleicht auch mal so die kleine Perle, den kleinen charmanten Lieblingsfilm des jeweils anderen oder sowas, ne? Das kann natürlich, es gibt natürlich trotzdem auch dann zwischendurch immer mal einen Film, den beide kennen. Einfach nur, wenn einer vielleicht mal Bock hat, über den zu sprechen, falls es mal das Bedürfnis gibt. Aber grundsätzlich soll schon das Ziel sein, zu jeder Folge etwas zu auszuwählen, was der jeweils andere noch nicht gesehen hat. In der nächsten Folge fangen wir aber noch nicht damit an.
Stimmt.
Ja.
In der nächsten Folge.
Es gab einen Wunsch.
Es gab einen Wunsch unseres Podcast-Freundes Tom Walter,
genau,
der uns freundlicherweise den Film auch zur Verfügung stellen konnte.
Ja.
Und zwar handelt es sich auch um einen mindestens ebenbürtigen, epochalen, populären Film, nämlich Francis Ford Coppolas Apocalypse Now. Genau. Der uns in der nächsten Folge wieder hoffentlich spannende Themen und Diskussionen bescheren wird.
Genau. Also in der nächsten Folge Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Und danach wird es vermutlich ein bisschen, teilweise vielleicht ein bisschen weniger populär. Zumindest werden es wahrscheinlich nicht, zumindest nicht jedes Mal, wird es einer der ganz Großen der Filmgeschichte sein.
Wahrscheinlich nicht.
Auf jeden Fall wird es nicht mehr so sein, ziemlich sicher nicht mehr so sein, dass wir uns einen Regisseur vornehmen und da die ganzen Filme abklappern. Sondern es wird alles ein bisschen offener wieder. Eigentlich ist es, wenn man es genau nimmt, ist es ja ein Rückkehr zum Anfang des Podcasts.
Stimmt.
Wir hatten ja eigentlich nur 1917 und danach hat ja immer einer Filme ausgewählt.
Ja,
nur war das immer so ein bisschen behaftet mit die eigenen Lieblingsfilme. Mhm, ne? Und da sind dann auch immer so ein bisschen Filme rausgekommen, die man vielleicht schon so kannte im Großen und Ganzen.
Jetzt könnte es spontaner sein, vielleicht etwas kontroverser, vielleicht etwas kontrastiver.
Aber auch, das muss man auch als Warnung vielleicht vorweggeben, vielleicht auch sehr viele Filme, die der ein oder andere nicht kennt. Oder, ich kenne ja deine Sammlung, auf die der ein oder andere gar keinen Zugriff hat. Das werden wir dann sehen.
Ja, da habe ich mir schon so ein paar perfide Ideen zusammengeschmiedet. Ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Und ich denke mal, damit können wir uns verabschieden.
Genau, wir können uns verabschieden. Macht's gut, bleibt gesund. Hoffen wir, dass der Scheiß bald vorbei ist und wir endlich wieder ins Kino können, denn den Film auf dem Fernseher zu sehen, war zwar schön, aber oh Gott, habe ich das Kino vermisst, ja, während dieser Sichtung. Alles klar. Macht's gut. Guten Morgen, schönen Nachmittag, schönen Mittag, schönen Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ciao.
Ciao.